Ja, Wild Honey von Tiamat, auch eins meiner persönlichen Lieblingsalben, schon seit vielen Jahren ein Klassiker. Für auch was für alle Leute, die immer nur denken, Metal wäre dumpfes, brutales Geknüppel und könnte nicht irgendwie atmosphärisch oder spannend sein. Die können sich da gerne eines Besseren belehren lassen, da empfehle ich das Album jederzeit. Ihr hört Radio Rheinwelle. Es ist jetzt noch 30 Sekunden vor 17 Uhr. Ich bin Martin vom Chaos Computer Club Mainz und die nächsten zwei Stunden ab 17 Uhr hört ihr den Nordfunk, die jetzt monatliche Sendung vom Chaos Computer Club Mainz hier auf Radio Rheinwelle. Und heute geht es um Piraten. Piraten nicht auf der Hohen See, sondern Piraten in der Politik. Und was es damit auf sich hat, werden wir in den nächsten zwei Stunden zu klären versuchen. Viel Spaß! Ja, hallo nochmal und jetzt offiziell willkommen zum Nordfunk, der 19. Sendung schon vom Chaos Computer Club Mainz hier auf Radio Rheinwelle. Die nächsten zwei Stunden, wie schon gerade mal kurz angekündigt, geht es um die Piratenpartei. Die neu gegründete Partei, die trotz ihres Namens ja wenig mit Enterhaken oder dergleichen zu tun hat, sehr viel aber mit Informationsfreiheit, mit digitalen Bürgerrechten und Urheberschutz und verwandten Themen. Bevor wir aber dazu kommen, muss ich mal erst eine Entschuldigung ausbringen. Und zwar eine Entschuldigung an Pornophonique. Pornophonique sind eine Band aus Darmstadt und ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich sie schon nicht viel früher in der Sendung gespielt habe. Ich bin nämlich jetzt erst auf die Band aufmerksam geworden, leider, und finde sie einfach großartig. Die beiden Jungs kommen, wie gesagt, aus Darmstadt, machen Musik mit Gitarre und Gameboy. Ganz nerdige Geschichte, ganz großartige Geschichte. Und waren jetzt auch neulich auf Tour. Die Tour ist leider schon vorbei. Ich habe das leider verpasst, aber wer sie live sehen will, hat noch eine letzte Chance. Am 2. Oktober, also am nächsten Dienstag, wird in Frankfurt im Museum für Kommunikation die Ausstellung Die Roboter kommen eröffnet und dort werden so um 21.30 Uhr etwa Pornophonique zur Eröffnung spielen. Und jetzt spielen wir erstmal Pornophonique mit That Robot.
Crying, can you feel the pain? sad, sad robot, and it's driving him insane. He can turn back time on history, so his life became a misery. He has to face the destiny, nobody cares anymore. Sad, sad robot, sad, sad robot, sad, sad robot all alone. He's a sad, sad robot, he's a sad, sad robot, he's a sad, sad robot, he's so alone.
Hier zur Einleitung beim Nordfunk im Studio Martin,
Tanjev und der Thorsten.
Jo, und Martin und Tanjev sind vom Chaos Computer Club Mainz, der hier die Sendung macht, und Thorsten ist von der Piratenpartei. Willkommen, Thorsten.
Hallo.
Hallo. Piratenpartei, das ist jetzt erstmal, also ich sag's mal so, als ein Freund von mir neulich auf den Begriff Piratenpartei stieß, reagierte er mit, oh nee, nicht noch so eine Spaßpartei oder Satirepartei, aber die Piratenpartei ist ja trotz des ungewöhnlichen Namens nicht als Satire gedacht, sondern durchaus ernst gemeint. Was hat es mit der Piratenpartei auf sich und wie kommt es zu diesem ungewöhnlichen Namen?
Ja, also erstmal mit der Piratenpartei hat es auf sich. Wir sind eine Gruppe von Leuten, die sich eigentlich im Prinzip aus der Internetkultur heraus entwickelt hat. Wir haben uns irgendwann mal überlegt, dass die Deutungshoheit oder beziehungsweise der Wandel, der zurzeit in der Gesellschaft stattfindet, weg von einer industriellen Gesellschaft hin zu einer Wissensgesellschaft, dass sehr von den aktuellen politischen Gesellschaften beziehungsweise von den aktuell politischen Systemen, die agieren, nicht vertreten werden kann und nicht richtig vertreten wird. So haben wir uns also wirklich zum Ziel gesetzt, diesem Humbug, der da zurzeit passiert, entgegenzutreten und unsere Gesellschaft sozusagen mitzugestalten. Und das lässt sich halt durchaus in Form von einer Partei machen. Der Name ist uns eigentlich gegeben worden. Die Rechteverwertungsgesellschaften bezeichnen alles, was sozusagen also Privatkopien erstellt oder meinetwegen auch tauscht, als Datenpiraten. Und letztendlich wurden wir halt immer wieder als Datenpiraten beschimpft. Dann haben wir uns halt mal überlegt, dann machen wir doch mal eine Piratenpartei auf. Letztlich sind wir jetzt eine, ja, wie gesagt, breites Spektrum an Leuten, die alles rund um Internetkultur, Wissenskultur halt eben vertritt und da versucht mitzuwirken.
Also das mit der Deutungshoheit über das Piratenwort, das kann ich gut nachvollziehen. Das ging mir ganz ähnlich. Also meine eigene Homepage läuft unter signalpirat.de und das war bei mir ein ähnlicher Prozess, dass ich auch nach einem passenden Wort da suchte, um für meine Adresse, um da meine Meinung zu vertreten. Und dieses Pirat immer so negativ belegt war, ähnlich wie die Raubkopien, das ist ja auch so ein ähnlicher Kampfbegriff, wo man sich auch überlegen kann. Andererseits, jeder, der Pirates of the Caribbean gesehen hat, weiß eigentlich, dass die Piraten die cooleren sind. Und dass da auch diese Idee von Freiheit und Abenteuer eigentlich immer mitschwingt. Gut, was du gerade angesprochen hast mit dem Humbug, der von Seiten der Politik und ähnlichen Gruppierungen da vertreten wird, was die Informationsgesellschaft, Computersysteme, IT-Sicherheit anbelangt, Urheberrecht. Wer unsere bisherigen Sendungen gehört hat, weiß, dass ich der Letzte wäre, der widersprechen wird. Aber den Schritt zur Parteigründung ist ja nochmal jetzt eine ganz andere Ebene, als was wir zum Beispiel im Chaos Computer Club oder ähnlichen Gruppierungen da betreiben. Wie seht ihr überhaupt eure Chancen, irgendwie voranzukommen oder potenzielle Wähler zu gewinnen, wenn ihr euch nur auf so ein relativ enges Themenspektrum beschränkt? Ist das nicht vielleicht zu sehr eine Nischengeschichte, um in der Politik da was zu erreichen, da Fuß zu fassen?
Also ich denke, was wir hier vertreten, ist nicht ein einzelnes Thema. Was wir vertreten, ist ein Weltbild, glaube ich. Und wir sind dabei gerade, also im Prinzip dieses Weltbild und diese Weltanschauung, die wir auch haben, dadurch, dass das Internet eben auch ein globales Medium ist und wir uns eben auch global aufstellen und auch global, also die Piratenpartei hat innerhalb von 1,5 Jahren in über 22 Staaten sich formiert. Das hat keine andere Partei dieser Welt bisher geschafft. Also was dahinter steht, ist ein Spirit, das ist ein Geist, das ist der Geist von Open Source, das ist der Geist von Community, das ist der Geist von Machen und Teilen. Das ist das, was letztendlich dahinter steckt. Und ja, entstanden ist ja die ganze Geschichte in Schweden durch den Rick Falkwege, der sich irgendwann mal ziemlich aufgeregt hat und in einer Silvesternacht, ich glaube 2005 auf 2006, dann ein Pamphlet geschrieben hat und innerhalb kürzester Zeit über 1500 Unterschriften dazu bekommen hat und als Wahl, beziehungsweise als Partei dastand. Und das war die Initialzündung zu diesem ganzen Piraten, zu dieser Piratenwelt, wenn ich das mal so sagen soll.
In 22 Ländern, sagst du, was sind das alles für Länder? Ist das auf Europa beschränkt oder wo gibt es die Piratenparteien überall schon?
Ach, die gibt es in Peru, die gibt es in Mexiko, die gibt es in Kanada, in den USA, in Europa ist es stark vertreten, in Balten zum Beispiel, Estland, Polen.
Die hat ja in Europa ihren Anfang genommen auch, ne?
Ja.
Eigentlich in Schweden, wie du mal sagtest.
Ja, genau.
Ja. Das war ja diese Tauschbörse, die ganz am Anfang...
Pirate Bay, genau. So eine Initialzündung gewissermaßen, oder?
Das hängt ja irgendwie damit zusammen.
Richtig, Pirate Bay war eigentlich im Prinzip der Hort, da wo sich Leute meinetwegen, das war ein BitTorrent-Tracker, der, oder ist noch einer, hoffentlich, wo sich Leute also wie gesagt Privatdaten tauschen. Was natürlich der Urheberrechtsindustrie, also der Rechteverwertungsindustrie natürlich ein starker Dorn im Auge ist. Und aus diesem ganzen Dunstkreis wohlgemerkt, von Pirate Bay und dem letztendlich auch angeschlossenen Pirate Bureau so hieß das, glaube ich, Piratenbüro in Schweden, ist dann diese ganze Sache letztendlich auch um Rick Falkwege dann entstanden.
Rick Falkwege ist der Betreiber oder was?
Nein, das ist oder? Nicht der Betreiber, um Gottes Willen. Das ist jetzt der, das ist der Chef von der Piratenpartei in Schweden.
Ah, ja. Achso, der hat die gegründet sozusagen. Mit
mhm. Genau, genau, genau. Und er ist sozusagen der geistige Vater dieser ganzen Bewegung, die jetzt sozusagen wie ein Lauffeuer um die Welt geht.
Mhm. Okay. Ihr, und euch gibt es jetzt wie lange? Ein Jahr ungefähr?
Ja, uns ist, du meinst die Piratenpartei Deutschland?
Partei Deutschland.
Ja, genau, die gibt es seit einem Jahr und also seit dem 10. September 2006.
Dann hattet ihr vor 2 Wochen Geburtstag.
Richtig.
Ja, dann noch alles Gute nachträglich.
Ja, danke.
Habt ihr schon gefeiert?
Wir haben jetzt in der Seabase in Berlin gefeiert.
Ah, ja.
Und ich war leider nicht so lange da, wie ich hätte da bleiben wollen, weil ich war noch auf der Demo in Berlin. Das haben wir jetzt gleichzeitig mit der großen Demonstration mhm. Freiheit statt Angst verknüpft mhm. und haben natürlich auch für den Erhalt der Seabase versucht, da ein bisschen dort zu feiern, dass da Geld reinkommt in den Laden, weil die ja. brauchen dringend Zuwendung.
Mhm. Genau, also die Seabase ist der Chaos Computer Club Berlin.
Nein, das also, ist nicht der. Die hängt zwar mit dem zusammen, aber die Seabase ist...
Die Seabase ist ein gemeinnütziger Verein.
Ja.
Das ist ein gemeinnütziger Verein, der im Prinzip Computer, alles rund um Computer, Kultur unterstützt.
Und dafür ein sehr stylische Räume hat, ne? Ich war ja. letztens noch nicht da, aber was ich an Fotos gesehen habe, das sah sehr schick aus.
Ja, das ist ziemlich cool da. Das ist, man hat also, wie gesagt, zum Beispiel eine Terrasse zur Spree hin, kann sich also wirklich an die Spree setzen und ein bisschen chillen, wenn man Bock hat. Da drin ist natürlich WLAN und alles, was das Computerherz begehrt. Also wer will, kann sich auch einfach nur hinsetzen und, was weiß ich, abtanzen und Spaß haben. Das ist also sehr locker da.
Ah, ja.
Okay, jetzt haben wir... Ach ja, genau, den Faden verloren. Ein Jahr Piratenpartei in Deutschland, Feier in der Seabase. Wie viele Piraten gibt es denn schon in Deutschland? Wie geht es denn voran?
Ja, die aktuelle Zahl kenne ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber letztens waren es irgendwas um die 550.
Okay. Und
jetzt, also jetzt für ein Jahr.
Das für ein Jahr, vor einem Jahr 50 Gründungsmitglieder hatte ich ungefähr.
Richtig, genau. Ja. Ich war leider nicht dabei.
Du bist nicht dabei gewesen.
Ich bin nicht dabei gewesen.
Du bist auch gar nicht, bist du in der deutschen Piratenpartei oder in der hessischen?
Ich glaube, dass...
Ich weiß nicht genau, wie ist das strukturiert?
Ja, wir sind so strukturiert, dass wir natürlich so einen Bundesverband haben, da sind wir alle Mitglied. Mhm. Wir haben jetzt hier einen hessischen Landesverband gegründet, vor circa 6 Monaten, im Februar war das. Und jetzt... gehöre ich natürlich den Hessen an, mit Leib und Seele.
Und ihr habt auch vor, nächstes Jahr bei der Landtagswahl anzutreten, ne?
Richtig.
Und dazu, wie ist das Verfahren? Ich bin jetzt nicht so fit, man braucht eine Menge Unterschriften dafür, habe ich mir sagen lassen, wie genau ist da dieses Verfahren, dass man da überhaupt zugelassen wird, dass man sich überhaupt zur Wahl aufstellen lassen darf?
Ja, das Verfahren ist folgendermaßen, man muss sich erstmal irgendwie einen Landesverband gründen, dann muss man eine, oder einen, wie auch immer, gearteten Verein oder ja, Ansammlung von Leuten und dann braucht man eine Wahl und muss eine Liste erstellen und bei uns war das der Landesparteitag, auf dem wir dann eine Landesliste erstellt haben. Mit dieser Landesliste und mit einem Protokoll des Verfahrens, das muss eben auch noch sozusagen gemäß den Gesetzen stattfinden.
Also um Bürokratie kommen auch die Piraten nicht drumherum.
Richtig.
Erstmal nicht, ja.
Und ja, dann geht das alles, Protokoll etc., PPP, geht dann alles an den Landeswahlleiter und der Landeswahlleiter sagt dann, okay, das ist alles rechtens durchgegangen, so, jetzt kriegt er hier 1000 Zettelchen,
mhm.
wir haben 1200 bekommen sogar. Und darauf brauchen wir dann Unterschriften von wahlberechtigten Hessen.
Mhm.
Und derer brauchen wir noch ungefähr 600-700. Ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz genau im Kopf. Besser ist es natürlich, je mehr, desto besser. Weil es, ach, da sind dann irgendwelche Namen nicht lesbar, irgendwelche Behörden zicken rum, wenn sie dann ihre Stempel darunter geben müssen. Weil die Wahlberechtigung muss bestätigt werden vom Einwohnermeldeamt.
Mhm.
Und ihr sammelt noch fleißig. Ich habe schon unterschrieben, du auch?
Mhm. Und beim jetzt bei Folklore, nicht mehr im Garten, sondern am Kutz hier in Wiesbaden, wurden ja fleißig Unterschriften gesammelt das letzte Mal.
Ja, da bin ich auch sehr dankbar für.
Wie lange habt ihr noch Zeit, um die restlichen fehlenden Unterschriften zusammenzubekommen?
Wir haben jetzt noch, welchen haben wir heute?
Heute haben wir den 26.
Knapp 2 Monate noch.
Knapp 2 Monate, naja, wenn das so weitergeht, soll das ja zu schaffen sein.
Ja, also ich denke... Dadurch, dass wir jetzt natürlich noch Aktionen machen, dass wir natürlich auch noch Infostände machen, dass jetzt dann wir auch massiv noch auf die Unis zugehen und mittlerweile auch das Medieninteresse immer stärker wird, kommen natürlich ein bisschen mehr Präsenz ran. Bisher hat uns die Journalie ein bisschen gemieden und naja, das ist jetzt, scheint sich jetzt gerade wirklich ad hoc zu drehen, massivst.
Und angenommen, unsere Hörer wären jetzt in Scharen natürlich nach der Sendung überzeugt davon, dass ihr zur Wahl antreten sollt und wollen für euch auch die Unterschrift abgeben. Ja, wohin kann man sich dann wenden, wenn man nicht gerade einem eurer Infostände begegnet? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, übers Internet oder sowas das zu machen?
Ja, klar. Also wir haben eine Internetadresse. Das ist piratenpartei-hessen.de. Und das prangt da schon auf der Homepage, dass wir noch so und so viele Unterschriften brauchen. Und ich glaube, also das kann man schlichterdings nicht übersehen. Wir sind natürlich dabei am Ringen und dann gibt es auch ein PDF, was man sich runterladen kann, ausdrucken kann und das kann man uns zuschicken. Und ja, also alles Weitere steht da auch, wohin das geschickt werden könnte. Das ist ein Postfach in Frankfurt, was ich regelmäßig untersuche. Und es melden sich aber auch spontan einfach Leute, die dann irgendwelche Festivitäten machen und sagen, ich möchte das unterstützen. Wir haben auch schon Unterstützerteams in Korbach zum Beispiel.
Ich glaube, eine Sache, die man noch erklären sollte, weil das öfters mal gefragt wird bei diesen Unterschriften, es geht wirklich nur darum, dass man sagt, ja, ich will, dass diese Partei zur Wahl zugelassen wird. Wenn man diese Unterschrift leistet, wird man nirgendwo Mitglied. Man verpflichtet sich nicht irgendwas zu wählen, zu kaufen und sonst etwas. Es geht wirklich nur um diese Zulassung und erstmal nicht darüber hinaus. Zu mehr verpflichtet man sich nicht mit der Unterschrift.
Richtig. Also das ist keine Waschmaschine, die da irgendwie einem angedreht wird. Wichtig ist halt nur, dass diese Zettel, wenn man jetzt meinetwegen für eine andere Partei schon mal gestimmt hat, also seine Unterschrift geleistet hat, dann sollte man das tun, dies nicht nochmal woanders tun, weil die werden dann beide ungültig. Das sind so die Einschränkungen, die es dabei gibt. Ja, und halt eben Wahlberechtigter in Hessen.
Okay. Ja, die Piratenpartei Hessen auf dem Weg hoffentlich zu ihrer ersten Landtagswahl. Gleich hören wir mehr. We'll be right back. Take Me to the Bonus Level Because I Need an Extra Life war das, ein weiterer Song von Pornophonique. Wenn man solche Titel hört, wo es um Extra Leben und Bonus Level geht, weiß man auch schon gleich, aus was für eine Ecke die Jungs kommen, aus der Computerecke, ähnlich wie wir. Hier ist der Nordfunk auf Radio Rheinwelle, die Sendung des Chaos Computer Club Mainz. Das erste Mal jetzt mittwochs und zweistündig von 17 bis 19 Uhr. Ich muss nochmal sagen, ich kann mich gar nicht genug freuen über diesen neuen Sendetermin, den wir jetzt haben. Die alten Sendungen immer eine Stunde, das war doch arg knapp. Wir haben dann meistens am Ende der Sendung noch viel Thema übrig gehabt. Jetzt kann man sich ja viel mehr Zeit lassen. Und
also Erik hatte sich ja ein bisschen aufgeregt darüber, weil er brennt manchmal die Sendungen auf CD für irgendwelche Leute. Und das ist halt immer schwierig, zwei Stunden passen nicht auf eine CD. Ich habe schon angeboten, die ganze Musik rauszuschmeißen, aber andererseits spielen wir meistens so wenig Musik, dass es dann trotzdem immer noch zu viel ist.
Ja, zum einen das und zum anderen ist ja das Schöne, dass wir diese Musik eben hier ohne Probleme im drin lassen können und brennen können und weiterverbreiten können, weil es sich um sogenannte freie Musik handelt, also Musik, die unter einer Creative Commons Lizenz steht. Das heißt, es gibt keine Einschränkungen darüber, wie man diese Musik verteilen darf. Man darf sie zwar nicht benutzen, um selbst damit Geld zu machen, das wäre dem Künstler gegenüber unfair, aber wenn man sie einfach weiterverteilen will, Freunde geben will, brennen will, im Internet weiterverteilen will, dann darf man das gerne, solange man die wahren Urheber benennt, nämlich Pornophonique aus Darmstadt in diesem Fall, und solange man selbst kein Geld damit macht. Eine sehr faire Sache.
In diesem Sinne einen schönen Gruß an die GEMA. Unser Thema heute ist Klarmachen zum Ändern. Wir haben einen echten Piraten hier aus der Piratenpartei Hessen.
Ja, und das Urheberrecht und die damit verbundene Thematik, das ist ja auch für eure jetzt junge Partei ein wichtiges Thema, ne?
Ja, mit Sicherheit. Ja, ich meine, wir denken, dass zum Beispiel Bands wie Pornophonique über das Medium Internet und wenn sie sich dort selber vermarkten können, einen viel breiteren Einzugsbereich, eine viel bessere Möglichkeiten haben, sich, sage ich mal so, unter die Leute zu mischen, als Leute, die meinetwegen zwanghaft dahinter gern einen Produzenten zu suchen, der sich vermarktet und am Ende dann für sich eben auch noch ein paar Euro übrig sind, aber im Prinzip steckt sich halt den Großteil die rechte Verwertungsindustrie in die Taschen. Also das ist jetzt mal so ein kleiner Teil der Urheberrechtsproblematik.
Ja, ein viel ganz interessanter Teil auch, der ja meistens nicht so breit und dramatisch, sage ich mal, diskutiert wird, wie wenn es um die Kunst geht, aber der vielleicht viel wichtiger ist ja der Urheberrecht in der Wissenschaft, ne?
Richtig. Also es ist, gibt in der Wissenschaft einen Begriff, der nennt sich Open Access, wo es darum geht, dass die Rechte an den Diplomarbeiten, Doktorarbeiten und sonstige Sachen, dass die halt eben aufgekauft werden von Rechteverwertungsfirmen und diese Diplom- und Doktorarbeiten dann teilweise, sage ich mal so, sehr, 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 sehr teuer werden und im Prinzip einem öffentlichen Publikum nicht mehr zur Verfügung stehen. Dabei ist es eigentlich jedem Diplomanten und Doktoranden zur Pflicht, sozusagen eine Veröffentlichung zu machen, also bei Doktoranden jetzt. Und das ist halt eben ein Thema, was auch sehr böse ist.
Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass viele dieser Forschungsarbeiten im Prinzip mit Steuergeldern finanziert wurden, also eigentlich von der Öffentlichkeit finanziell getragen wurden, aber dann die Gewinne davon
nicht an die Öffentlichkeit zurückfließen.
Genau. Also, ja, bei dem Beispiel Wissenschaft und Open Access ist natürlich immer das Schönste, zum Beispiel MP3. MP3 ist ein Format, was vom Fraunhofer Institut letztendlich auf den Markt geworfen worden ist und eher aus Versehen, sage ich mal so, in die Welt gestreut wurde. Wenn man sich mal anschaut, was aus diesem MP3-Format alles geworden ist, wie viel Industrie und wie viel Arbeitsplätze damit geschaffen worden sind, dann kann man das eigentlich nur begrüßen, dass dieses Format, was wie gesagt mit öffentlichen Mitteln sozusagen entwickelt worden ist, auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt worden ist. Bei vielen, vielen, vielen anderen Patenten, die mittlerweile, wie gesagt, sich die Industrie dann einheimst, ist das nicht so. Da werden dann halt Wissenschaft, wird sozusagen die Universität wird dazu benutzt, dass dort geforscht wird, dass dort Patente erzeugt werden, die sich dann die Wissenschaft unter den Nagel reißt und damit Gewinne macht. das ist eigentlich nicht fair, weil wir bezahlen das alle.
Was würdet ihr als Partei denn jetzt dazu sagen, was man daran ändern müsste oder wie man das jetzt ändern könnte?
Es ist grundsätzlich, es kann grundsätzlich nicht sein, dass die Patent, sage ich mal so, dass ich Unternehmen Patente kaufen, wo sie meinetwegen nur 10% an den Unkosten für die Erzeugung dieses Wissens, was dahinter steckt, aufgewendet hat. Also wenn eine Unternehmen meinetwegen die Rechte an den Forschungsergebnissen haben möchte, die in einer öffentlichen Universität produziert worden sind, dann müssen sie sich auch dort zu 100% beteiligen. Also das geht
an der Entwicklung vorher, an der Forschung.
An der Entwicklung, genau. Das tun die jetzt aber zurzeit nur zu einem ganz geringen Bruchteil. Und das sind so zum Beispiel...
Das heißt, ihr würdet solche Sachen sozusagen, ich sag mal jetzt so, wenn ihr an die Macht kämt sozusagen...
An die Macht.
An die Macht. Gibt es einen schöneren Begriff dafür, um an die Macht zu kommen? Wenn ihr gewählt würdet und etwas zu sagen hättet, würdet ihr so solche Verfahren verbieten?
Oder
was heißt verbieten?
Nein.
So regeln, dass es nicht mehr geht? Oder?
Es gibt mit Sicherheit auch Universitäten und es gibt auch mit Sicherheit Institute, wo ist das überhaupt nicht, da kann man das so pauschal nicht sagen, dass man das jetzt da abschaffen soll. Das wäre ja auch, letztendlich muss man ein bisschen mit Augenmaß durch die Welt gehen. Also so eine pauschale Verbietung nicht. Ich denke, was hier jetzt wichtig wäre, dass es auf jeden Fall eine ganz andere Kultur geben sollte, was diese wissenschaftliche Unterstützung angeht.
Also es ist private Patente nicht abschaffen, aber reformieren das System, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, jetzt in erster Linie geht es dann, sag ich mal so, dieses Patentthema haben wir ja noch gar nicht angesprochen. Das Thema, worum es ja jetzt geht, ist ja Open Access. Und das ist ja dann darum, wenn die öffentliche Hand, das heißt wir Steuerzahler, den Lehrenden und Lernenden in den Universitäten Geld geben und die dort etwas entwickeln, dann ist das etwas, was sie letztendlich auch dieser Gemeinschaft, die denen das Geld gegeben hat, doch auch bitte wieder zurückgeben sollen. Genau wenn da sich Erfolge abzeichnen, gehen dann die Industrie her und schnappt sich das weg. Das Risiko aber bei den vielen, vielen, vielen Vorarbeiten, da stecken die keinen müden Euro rein. Also so ein, ich selber Physik studiert, es ist zum Beispiel solche Grundlagenforschung wie Teilchen, dafür brauchen wir uns mit Teilchenbeschleuniger oder andere Sachen, die sind immens teuer. Aber nichtsdestotrotz kommen dann meinetwegen Ergebnisse dabei raus, die später mal zu einem Produkt führen, zu einem Mikrochip oder anderen neuen Technologien. Und das ist alles furchtbar teuer. Aber daran beteiligt sich dann die Wissenschaft nicht. Erst wenn dann aus dieser ganzen Grundlagenforschung heraus etwas Reales entstanden ist. Und da muss man einfach ganz anderen Ansatz fahren, da muss man anders reden, da muss man anders miteinander umgehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, boah, die Wirtschaft, das ist jetzt irgendwie unser Feind oder sowas. Im Gegenteil, das Geld ist ja auch gut. Allerdings müsste es anders angelegt werden, da müsste man vielleicht ein bisschen mehr reinstecken und die müssten es breiter investieren. Wenn jetzt meinetwegen eine große Firma viel breiter sich investiert, also sich an der Ausbildung von jungen Wissenschaftlern beteiligt, dann finde ich auch, dass die durchaus auch sagen können, wie sieht das aus mit Patenten oder wie sieht das aus mit den Ergebnissen, was ihr habt. Das ist alles, wie gesagt, mit Augenmaß zu sehen. So wie es jetzt ist, ist es kein Augenmaß. Jetzt ist es eine Abfischerei. Jetzt ist es im Prinzip wirklich aktuell, wirklich sehe ich so, eigentlich Piraterie. Es ist jetzt zurzeit eigentlich so. Sie hauen irgendwie ein paar Euro 50 ganz zum Schluss rein, wenn ein Produkt wirklich fast fertig ist und greifen sich das Ergebnis. Aber diese ganzen immensen Aufwände, die vorher geleistet worden sind, Grundlagenforschung etc., da tun die nichts für.
Ja, ich erlebe das ja selber an der FH. Wir entwickeln jetzt, also ich entwickle im Rahmen meines Diploms an einem Projekt mit, was hinterher unter das Patent einer Firma kommen wird. Sofern sie sich dann noch dafür interessieren und das wirklich verwertbar sein sollte, sonst weiß ich nicht. Aber prinzipiell ist das eine proprietäre Sache, die wir da machen und die wird auch zum Teil aus öffentlichen Geldern mitfinanziert. Durchaus. Das ist schon durchaus so, ja. Aber du hast jetzt die Patente schon mehrfach angesprochen, so am Rande.
Genau.
Das Patentwesen ist ja ursprünglich mal erfunden worden um Erfinder zu schützen.
Und zu fördern. Und um Innovation zu fördern. Inzwischen hat sich ja ziemlich ins Gegenteil verkehrt in vielen Fällen, oder?
Richtig.
Ja, und woran liegt das?
Also, warum sich das jetzt ins Gegenteil gewehrt hat, ist natürlich eins.
Genau, weil
Geld.
Früher hat es ja wahrscheinlich besser funktioniert, oder nicht?
Ach, das weiß ich nicht, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, die Quälereien früher waren ähnliche wie heute. Das Problem heutzutage ist, dass man es wirklich ins Absurde treibt. Es gab schon immer Patentstreitigkeiten zwischen Wechselstrom, also mit Edison und seinem Kontrahent, der den Wechselstrom auf den Markt gebracht hat. Und was weiß ich, der Herr Diesel, der ist auch irgendwie mit seinem Patent ja auch reich geworden. Und das sind also keine Geschichten, die irgendwie jetzt gerade aus der Schublade kommen. Was jetzt eine neue Dimension annimmt, das sind Patente auf Tiere, auf Lebewesen, auf Eiweiße. Das sind also Patente zum Beispiel auf...
Habe ich das heute wieder gelesen? Japanische Wissenschaftler haben einen durchsichtigen Frosch entwickelt.
Durchsichtigen
Frosch? Ja, das ist ein Frosch, dessen Haut sehr transparent ist. Also die Bilder davon sahen ziemlich gruselig aus. Man konnte halt wirklich teilweise die Organe im Inneren des Frosches sehen, am lebenden Frosch.
Das ist dann wieder Spitze für die Lehre eigentlich.
Ja, ne? die Argumentation, die eine eigentlich schon ziemlich perverse Argumentation wäre, dann, ja, das wäre ja auch bei den Tierversuchen dann humaner, weil man den Frosch nicht aufschneiden muss, wenn man ihn vergiftet hat, so ungefähr.
Ja, wenn er eh schon tot ist.
Nee, es geht ja nicht um den Toten, sondern um den Lebenden, also an dem man irgendwie experimentiert.
Ach so.
Und dann nicht aufschneiden muss, wenn man durch die Haut durchsehen kann, was mit seinen Organen passiert. Also eine sehr makabre Geschichte auch. Und in dem Artikel durfte dann auch der Satz natürlich nicht fehlen, die haben ein Patent angemeldet. Also das ist so wie so ein Refrain, wenn man diese ganzen Artikel liest, das kommt am Schluss dann immer Patent angemeldet. Ja,
was ich auch inzwischen sehr, sehr bedenklich finde, ist, es gibt ja Patente auf Dinge, die gar keine Erfindungen sind. Da findet jemand ein Gen. Etwas zu finden ist ja noch was anderes als etwas zu erfinden. Das hat er ja nicht selbst konstruiert, das Gen. Das hat er nur zufälligerweise entdeckt und entdeckt, wofür das gut ist, und dann kann er sich das irgendwie patentieren lassen.
Richtig. Ne? Also das ist zum Beispiel auch ein Unding, was zurzeit passiert, was zum Beispiel auch diese großen forschenden Pharmaunternehmen gerne verschweigen, wenn sie ihre Werbung so schillernd und forschend dastehen, ist, dass sie also wirklich mit Herrschern von Menschen, also forschenden Wissenschaftlern in Urwald reingehen, alles, was kreucht und feucht, auseinandernehmen, gucken, ob dort Eiweißbausteine da sind, die noch nicht katalogisiert sind und die vor allen Dingen noch nicht patentiert sind. Was passiert dann damit? Diese Eiweißbausteine werden also hergenommen und werden erstmal per se patentiert und werden dann in irgendwelche Schubladen gestellt. Das Problem ist dann, wenn jetzt zum Beispiel ein Wissenschaftler hergehen möchte aus einer öffentlichen Universität und möchte sich dieses Eiweißbausteins mal annehmen, um zu untersuchen, was denn damit ist, ja, nada. Was auch immer du machst, du kannst alles damit machen, aber die Ergebnisse, die gehören uns, weil wir haben ein Patent darauf. Und das sind, also zum Beispiel Auswüchse, die gehen überhaupt nicht.
Wir waren zuerst im Urwald, aber so ähnlich, ist ja so, ja, aber genau. So ähnlich geht es ja auch in der Computerwelt inzwischen zu, wo dann besonders die größeren Computerfirmen Patente anhäufen, und mittlerweile, früher war das ja so, ich mache mir ein Patent, damit kein anderer das mir wegnehmen kann, dann bin ich da geschützt sozusagen, der Staat
schützt mich davon.
Für einen gewissen Zeitraum. Und heute ist das ja so, die Firmen häufen Patente an und tauschen dann Patente aus und sagen so, wenn wir eure Patente benutzen dürfen, dürft ihr unsere auch benutzen. Und wenn wir das nicht dürfen, können wir irgendwie alle beide gar nichts mehr entwickeln, weil man halt kaum noch ein Programm schreiben kann, das nicht irgendwelche Patente von den großen Firmen verletzt. Genau. Es war mal die Rede davon, es gibt das freie Betriebssystem Linux zum Beispiel. Hast du ja eben schon mal gesagt, Open Source der Gedanke, das Richtig. Wird frei verteilt, das wird kostenlos entwickelt von Hobbyprogrammierern. Und da war auch mal die Rede davon, dass allein der Kern, also eigentlich ein relativ kleiner Teil davon, über 400 Patente verletzt. Irgendwelche...
Ja, das Problem, das ist allgemein bekannt, glaube ich. Ich weiß es nicht, zumindest bei den wahrscheinlich geneigten Zuhörern. Das Ding ist, Microsoft geht natürlich gern mit, ich nenne es mal, Entschuldigung, es gibt auch noch andere Firmen, die sowas herstellen. Zum Beispiel, aber dieser eine Firma mit M... die ja auch ein Produkt haben, von dem sie behaupten, dass es funktioniert, das Problem, sie behaupten das einfach, ja, tröten das in die Welt hinaus, aber das nachweisen wird schwierig, weil ihre Patente in dem Zusammenhang, wo sie denn bei ihnen drin sind, die kann man natürlich nicht, sage ich mal so, einsehen in dem Moment. Die haben natürlich Patente, von denen sie sagen, sie wären verletzt worden. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist natürlich immer, nachzuweisen, dass nicht irgendwer vorher schon mal dieses Stück Software, ja, also ein Code-Schnipsel, vorher schon mal ersonnen hat. Und da gibt es zurzeit Klagen in Amerika, wie Sand am Meer. Also
gerade in Amerika. Die sind ja da noch verrückter als die Europäer.
Ich denke, was Microsoft
da machen will... aber ganz gut auf, glaube ich.
Was Microsoft damit machen will, ist natürlich, glaube ich, ganz klar, dass sie einfach politischen Druck ausüben wollen. Ja. Sie wollen auch ein bisschen, sie sehen, das läuft ihnen gerade weg. Das ist auch das, was zum Beispiel hier in unserer Gesellschaft und in der Bundesregierung gerade passiert. Sie sehen, da läuft ihnen etwas weg. Etwas, was sich selbst, das, was eine Eigendynamik hat, was Evolution hat, was man eigentlich gar nicht mehr stoppen kann. Und jetzt wollen sie hergehen und sagen so, bremsen. Ah, böse. Und wie können wir das stoppen? Und dann gehen sie natürlich her und hauen sowas in die Presse rein. Also ich habe nicht wahrgenommen, dass Microsoft irgendeine Klage eingereicht hat gegen...
Also eine andere Firma, SCO, hat mal versucht, gegen wen? Gegen Linux?
Ich muss sagen, ich habe das nie so aufmerksam verfolgt, aber irgendwie den Übersicht verloren, weil es da gewisse...
Es ging um den Namen Unix.
Um den Namen Unix, das weiß ich nicht mehr. Es gab da so eine Reihe von Klagen in dem Umfeld, wo...
Da ging es auch um Patentverletzungen. Wir hatten das Programm aber zuerst und so. Und das war halt irgendwie eine ganz lange Geschichte. Ich habe das eigentlich dann auch irgendwann nicht mehr ernst genommen. Wie eigentlich die meisten Menschen, die sich damit befassen. Und es ist halt nie gelungen nachzuweisen, dass Linux tatsächlich irgendwas geklaut hätte, irgendwie aus dem Unix-Kern von SCO. Ja. Das heißt, die haben immer ganz toll geklagt, aber nicht viel erreicht.
Ja,
also... Außer, dass sie ständig in den Medien waren.
Es gibt ja jetzt die erste Klage, die in umgekehrte Richtung abgeht. Also von daher, dass jetzt die Open-Source-Gemeinde also hergeht, dann die proprietären Anbieter von proprietärer Software also verklagen. Also von daher, ich meine, wie gesagt, das ist zurzeit einfach ein Spielchen, wo das hat Auswüchse, die eigentlich im Prinzip eine Entwicklung hemmt. Und die Frage, ob ein Algorithmus, und darum geht es ja jetzt gerade, das muss man sich mal überlegen, das muss man sich wirklich also ganz genau vor Augen halten, es geht um sowas 1 plus 1 gleich 2. Um so etwas geht es.
Ja.
Und das wirklich patentieren zu lassen, das ist eine, also wirklich eine, ja, sehr philosophische Frage, wenn man so will. Auf der anderen Seite ist es auch eine Frage nach reiner Geldschneiderei. Mhm. Weil vor allen Dingen, wir, sag ich mal so, ein Programm ist ein in sich geschlossener Algorithmus.
Ja, also
und das ist halt etwas, wo man sagen kann, wenn ich jetzt aus dem, was da ist, etwas Neues erschaffe, dann habe ich etwas Neues geschaffen, dann ist das meins.
Mhm.
Also wie gesagt, das nimmt Auswüchse also, an, das ist
Gott
sei Dank in Amerika.
Um jetzt mal ein realistisches Beispiel zu nennen, wäre zum Beispiel der Fortschrittsbalken, den ja jeder kennt. So, ich kopiere eine Datei von A nach B und dann kommt so ein kleines Fensterchen, wo so ein Balken von 0 bis 100% langsam durchläuft und dann kann ich ungefähr ablesen, wie weit ich schon bin. Und dieser Fortschrittsbalken ist tatsächlich patentiert. Also die Idee, einen solchen Fortschrittsbalken zu bauen, das ist technisch gesehen kein großer Aufwand, das zu machen. Und es ist eigentlich auch relativ naheliegend und die Idee ist auch mittlerweile deutlich älter als 20 Jahre. Und trotzdem ist es wohl immer noch patentiert.
Ja, also es geht halt wirklich die sogenannten Trivialpatente, wo es nicht wirklich darum geht, dass hier irgendein großer technischer Neuerung der Durchbruch dahinter steckt, sondern wo es nur darum geht, kleine Bausteine des Programms schützen zu lassen. Ja,
Schrauben.
Um Schrauben?
Eine Schraube zu patentieren wäre eine gute Idee.
Oh ja.
Weil dann kannst du praktisch nichts mehr bauen, ohne dass du ein Patent verletzt.
Ja, aber das ist eine gute Analogie, weil ähnlich ist es ja in der Software mit vielen von diesen Patenten. Also der Doppelklick war doch, glaube ich, auch mal so eine Geschichte. Was der
Doppelklick ist, glaube ich,
ich weiß
patentiert.
Nicht.
Der Einfachklick in einem bestimmten Zusammenhang auch. Bei Amazon gibt es diesen One-Click-Buy.
Ja. Ja,
ich klicke nur einmal drauf, dann habe ich es schon gekauft. Und diese Idee ist patentiert. Hallo?
Ja, also wie gesagt, ich denke, dass diese Patente, jetzt sei es irgendwie die Frage, ob das nun Patente aus der chemischen Industrie sind, die jetzt dann zum Beispiel irgendwelche Genome angehen, oder sei es jetzt irgendwelche Softwarepatente. Was ich dort nicht sehe, ist die Erfindung, die dahinter steckt. Zum Beispiel bei der Chemie, die gehen her und entdecken etwas und sagen dann dazu, das ist jetzt hier von uns etwas, was wir patentieren können. Die Patentämter, denen ist das alles furchtbar egal, die freuen sich einfach nur, weil die über jedem Patent, was sie anmelden können, Geld verdienen.
Ja.
Und der Rest interessiert die eigentlich nicht. Und das Schlimme dabei ist, dass wirklich, also im Prinzip Forschung verhindert wird mit dieser Anhortung von diesen Patenten. In der Computerwelt, also mit diesen Softwarepatenten, ist es nochmal, wie gesagt, auf einer ganz anderen Ebene absurd, was eben auch gerade gesagt wurde mit diesen Trivialpatenten. Also da bedarf es dringend einer Änderung, darf es auch bedringend Aufklärung, weil das sind auch Teile, wo auch ein riesen Wirtschaftszweig dahinter steht, wo man auch sagen könnte, so, da sind einige wenige, die letztendlich dafür sorgen, dass im Prinzip ein richtiger Aufschwung, dass im Prinzip wie eine neue Entwicklung, dass die wird verhindert. Also im Prinzip wird es verhindert, dass wir uns weiterentwickeln. Und das sind so Sachen, wo ich denken würde, da muss auf jeden Fall jetzt ein politisches Gegengewicht her. um auch diese Problematik mal aufzusehen, weil dahinter stecken natürlich Milliarden. Das ist natürlich auch wirklich für eine Volkswirtschaft verdammt wichtig.
Ne? Genau, das ist natürlich, deswegen reagiert die Industrie ja relativ empfindlich auf Vorschläge, das zu ändern. Ja,
ja
das klar. Ist denen nicht so recht.
Status quo halten, das ist natürlich irgendwie so, wir ja, wollen unsere Schäfchen in die Status quo halten oder verbessern, sicher, aber auf gar keinen Fall irgendetwas davon abgeben. Ja. Dabei ist es, glaube ich, immer wieder gut, wenn jetzt meinetwegen meine große Firma stirbt, dann gehen dann 10 neue ins Rennen, die den Platz einnehmen, die diese große Firma vorher hat. Und da sind neue Ideen da, sind neue Innovationen da und da kommt dann etwas mit. Aber zurzeit sind wirklich im Prinzip die alten Dinosaurier an der Macht, die haben sich irgendwie festgefressen und die lassen auch nicht mehr los.
Ja. Also sage ich mal als Fazit, die Meinung der Piratenpartei für den Patentmissbrauch, Game over.
She has taken all my money, she has taken all my life. She gave me good times, she gave me bad times, and then she gave me her goodbye. There is no heart inside of her, she is just a slot machine. The most cold of evil zombie bitch that I have ever seen. My game is over, I'm not a lover, I'm not a lover anymore. She said sorry, now she told me that I'm not even in her high score. Forever and ever, no more together, such a vain endeavor. In this game to love, no more lies, no more doubt. The game is over, over and out. Take it anymore. I ain't nothing but a shadow of the man that I was before. So I beg for mercy, for an extra ball to play. One more life, only one more life to fix the trouble on my way. My game is over.
Uhr 48, ihr hört Radio Rheinwelle, ihr hört den Nordfunk mit dem Chaos Computer Club Mainz und heute hier im Studio Thorsten von der Piratenpartei Hessen. Wir haben gerade schon ein wenig über den Spirit, wie du so schön gesagt hast, der Piratenpartei gehört, darüber, dass es geht, eine Kultur des Miteinanders zu schaffen. Die Piratenpartei ist aus dem Internet, aus der Internetkultur heraus entstanden, kristallisiert sich daher auch erstmal um Themen wie den freien Zugang zu Informationen, zu Wissen, die Wissensgesellschaft. Aber wie sieht es jetzt mit darüber hinausgehenden Themen aus? Kam gerade von Tanev schon die Frage, wie ist euer, wenn man jetzt mal von diesen, sage ich mal, netzpolitischen Kernthemen ein bisschen weggeht, sonst eure politische Vorstellung?
Ja, jetzt innerhalb der Zeit, die wir jetzt existieren, können wir nicht irgendwie hergehen und, was weiß ich, einen Wirtschaftsminister auf die Beine stellen, der, was weiß ich, zu jedem noch so kleinen Frage irgendwie eine Antwort hat. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit anderer Kultur, die wir da vielleicht auch einführen müssen, möchten. Wir möchten nicht als Politiker uns hinstellen und einfach einen Blödmist von uns geben, sondern im Prinzip nach dem Motto, ich zitiere da mal Dieter Nuhr, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Und in dem Moment ist es, glaube ich, ein Stück weit ehrlich zu sagen, ich weiß zu diesen Themen jetzt nichts zu sagen, meinetwegen, aber was wir anbieten können, das ist eine Kultur, das ist ein Weltbild, auf deren Basis wir hergehen, uns Dinge anschauen und sie bewerten und entscheiden. Und das ist das, was wir anbieten. Und das machen andere Parteien eben auch nicht. Dass jetzt jeder Politiker meinetwegen zu irgendeinem Thema irgendeinen Senf abgibt, das halte ich ehrlich gesagt für Augenwischerei. Und dem sollte man nicht irgendwie sofort auflegen. Weil von dem ist ja die Frage, was können die von dem, was sie dann in das Mikrofon sagen, sobald ihnen das unter die Nase gehalten wird, ist ja die Frage, was können die von dem überhaupt umsetzen? Da reden sie toll ins Mikrofon und sagen, das ist nicht wirklich. Das ist nicht wirklich, es ist auch nicht ehrlich. Es ist Politikerbla. Ja. Und so möchten wir nicht werden. Das möchten wir nicht sein. Also das heißt, für uns gilt es erstmal, für die Themen, die wir vertreten, Kompetenz zu zeigen. Zu sagen, da haben wir was auf dem Kasten. Da können wir uns bis wirklich sehr detailliert auskennen. Und was wir eben auch anbieten, ist es eben auch diese kritische Auseinandersetzung mit uns selbst. Zu sagen, so, wir können jetzt hier uns nicht dazu äußern, weil dieses Thema hat ein sehr, sage ich mal, so weites Geflecht. Das ist sehr komplex. Und was immer ich jetzt sage, es kann nicht komplett, sage ich mal so, es kann nicht richtig sein. Und das möchte ich auch gerne einfach, was weiß ich, dass die Bevölkerung meinetwegen irgendwann mal dazu übergeht und nicht nur irgendwelchen Parolen glaubt, sondern auch mal dieser Selbstkritik. Ich kann mich aktuell dazu, dazu ist ein Thema meinetwegen manchmal zu komplex. Hm. Eine Idee. Mhm. Es gibt natürlich, wie gesagt, einfach auch die Geschichte, dass man sagt, wir bieten ein Weltbild an, schaut es euch an, schaut euch an, was für Leute da sind und ob ihr glaubt, dass die in dem Moment, wenn sie mit einem Problem konfrontiert werden, ob sie dann in eurem Sinne entscheiden könnten. Und zurzeit ist es so, zurzeit läuft es eben so. Ja, dass also im Prinzip man sich Leute anguckt, sich deren Weltbild irgendwie, was weiß ich, irgendwie erfühlt, erdenkt oder wie auch immer sich das aneignet und glaubt, dass sie mit dem Auftreten, was sie haben, richtig und gut vertreten können mit verschiedenen Themen, mit denen sie dann konfrontiert werden.
Und ihr bietet mir so eine All-in-One-Lösung, eigentlich eine Sinnes... also ja, wie du sagst, einen bestimmten Geist, ja, eine bestimmte Art und Weise, die Welt zu sehen.
An Religion.
Kannst du sagen, eine Religion?
Nein.
Eine religiöse Partei?
Quatsch. Nein. Das ist ja Quatsch. Aber das kam jetzt mal in Zusammenhang vom elektronischen Reporter, war das auch gleich die Religion.
Ja, gibt's ja auch religiöse Parteien, so ist ja nicht.
Quatsch. Ich denke, das ist natürlich Humbug. Letztendlich, man muss es eben darauf reduzieren, dass es hier um Weltanschauungen geht. Weltanschauungen, Weltbild, was auch immer, wie auch immer man das dann bezeichnen möchte. Ich weiß, würde auch gar nicht sagen, dass es um eine Politik in dem Moment geht. Es geht wirklich darum, wie ist ein Mensch gestrickt? Wie sind Menschen gestrickt? Was sind das für Ideen, die dahinter stecken? Was für eine Kultur entspringt das? Und was bieten die uns sozusagen als Kultur an? Und das ist das, was wir anbieten können.
Was mich mal interessieren würde, mit dieser sehr idealistischen Einstellung, gab es da schon irgendwie Reaktionen aus den etablierten Parteien oder so? Oder wie werdet ihr da... Gab es irgendein Feedback? Wie werdet ihr da wahrgenommen oder behandelt?
Also wir werden sehr gut und auch sehr deutlich wahrgenommen. Nur leider, sage ich mal so, von den Vertretern der etablierten Parteien, die in diesen etablierten Parteien gar nichts zu sagen haben. Zum Beispiel von den Jungen Grünen. Da werden wir sehr deutlich wahrgenommen. Und jetzt, wie gesagt, in Berlin auf der Demo Freiheit statt Angst, hatte ich die Gelegenheit mit unserem Nachbar-Infostand beziehungsweise mit den Leuten dort wirklich sehr schöne Gespräche zu führen, weil die im Prinzip die gleichen, sage ich mal so, Themen vertreten, die gleiche Denke auch an den Tag legen, weil sie auch dieser Internetkultur entstammen, wie wir eben auch, weil sie auch das gleiche, weil die auch im gleichen Alter sind, also den gleichen Zugang zu diesen Medien haben wie wir, nichtsdestotrotz in dieser grünen Bewegung auch verhaftet sind. Und ja, es war jetzt zum Beispiel eine europäische Tagung der Piratenpartei in Wien Und da hat sich zum Beispiel auch eine Grünen-Abgeordnete aus dem Europaparlament zu uns gesellt und dort natürlich auch Kooperationen angeboten. Also das sind schon aufeinander zugehende, aber das ist dann eher so dieses grüne Spektrum, wo wir auch sagen würden, das sind dann auch die Ansprechpartner, die wir natürlich dann auch, sage ich mal so, denen wir dann auch affin sind. Mhm. Das ohne irgendwelche Zweifel. Mhm.
Du hast gerade schon die Demo in Berlin angesprochen. Freiheit statt Angst war das Motto der Demo. Es ging gegen den Überwachungsstaat, gegen Vorratsdatenspeicherung, den Ausbau der Antiterrormaßnahmen und der Werkzeuge, die der Polizei und Geheimdiensten in die Finger gegeben werden. Ich war selbst leider nicht persönlich da. Ich habe es halt nur in den Medien ein bisschen verfolgt. Und was mich fasziniert hat, war, wie in den Medien die Zahl der Teilnehmer geschwankt ist. Also die niedrigste Angabe, die ich fand, waren 2000. Ich glaube, das war auch auf stern.de, ich weiß nicht mehr. Und die höchsten Schätzungen, die ich gesehen habe, das war dann auf Indymedia, waren 20.000. Also um einen Faktor 10 schwankten die Angaben. Die meistgenannte Zahl war 15.000. Finde ich sehr faszinierend. Wie waren deine, wenn jetzt mitten in so einer Demo drinsteht, ist es natürlich schwer abzuschätzen, aber wie waren deine Eindrücke vor Ort von der Demo?
Meine Eindrücke waren super. Also das ist natürlich erstmal ein Riesen, weil ich ja auch an dieser ganzen Demo auch mitbeteiligt war, waren großartig. Das gab natürlich Probleme mit dem sogenannten schwarzen Block, aber alles in allem durch diese vielen Kontakte, die man auch geknüpft hat. Ich bin teilweise mit den Freien Ärzten Berlin mitgelaufen und wir haben uns da prima unterhalten. Da haben wir Flyer-Terror gemacht etc. Und das war natürlich einfach ein richtig schöner Tag. Es hat richtig Spaß gemacht. Jo. Also es gab Probleme mit dem schwarzen Block. Ich glaube, das ist auch durch die Presse gegangen. Von daher kann man das nicht verteilen. Aber wie gesagt, ansonsten...
Also die Sache mit dem schwarzen Block, das war neben der Teilnehmerzahl die andere Sache, die sich... je nach welche Presse man welchen Bericht man da liest, sehr unterschiedlich darstellte.
Ja.
Man kann das jetzt, die Diskussion reduzieren eigentlich auf den Satz, aber die haben angefangen. Und die waren dann, je nachdem, der schwarze Block oder die Polizisten, wenn man nicht selbst da war, wird wahrscheinlich nie wissen, was da genau wieder los war. Aber es, im Vergleich mit anderen Demos, die es in der Vergangenheit schon gab, hielt sich das wohl ja auch, war das wohl relativ... Genau. Am Rande.
Ja, ich denke auch. Ich meine, es war jetzt so von meiner Warte her, von dieser organisatorischen Seite her, natürlich eine Ärgernis. Insgesamt bin ich froh, dass die Medien sich doch, sage ich mal so, relativ neutral gehalten hat. Ich meine, 15.000 Leute würde ich jetzt auch mal schätzen. Also insgesamt so ein Block von 500 Leuten kann so eine Demo ja nicht, sage ich mal, für sich vereinnahmen. Letztendlich ist es dann oft in den Medien so gewesen, dass die Medien dann hergehen und eine Demo auf genau das reduzieren. Mhm. Auf diese 500 Leute, die da Bombule gemacht haben. Und die anderen 14.500 Leute, die da mitgelaufen sind, dann eigentlich vergessen. Weil, ja, wie heißt das? Sex sells oder was weiß ich?
Violence sells.
Violence sells, genau.
Aber sich genauso, was ich auch sehr, du hast gerade schon die Ärzte angesprochen und die jungen Grünen, was ich sehr positiv fand, als ich mir das bisschen die Berichte durchgelesen habe, war, dass da ja ein sehr breites Spektrum an Leuten demonstriert hat. Also es war ja noch vor relativ kurzer Zeit, war das ganze Überwachung, Vorratsdatenspeicherung eigentlich eine Thematik, die noch keine großen verschiedenen Menschen mobilisiert hat, was eigentlich dann immer nur die, sag ich mal, Hacker, gewisse linksstehenden Gruppierungen angesprochen hat, aber wo noch nicht so ein breites Bündnis eigentlich da war, wie jetzt. Wie würdest du das sehen? Also wie gemischt war das, das Publikum da?
Ja, ich denke mal, es gibt da diesen Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Mhm. Und die Arbeit aus diesem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung heraus hat wirklich sehr viele Leute aufgerüttelt und auch sehr viele Verbände, sage ich mal so, vereint. Mhm. Also dass jetzt auch Verdi hergegangen ist, die Grünen und andere Parteien und Verbände aufgerufen haben, dorthin zu gehen, das spricht ja auch schon die Breite dieses Themas an. Es wächst der Widerstand dagegen, zu sagen, so, ich werde in meinem Leben komplett kontrolliert. Und ich werde, vor allem, ich kann ja auch auf die Behörden, die dann darauf Einfluss und die dann auch Zugriff auf diese Daten haben, da kann ich keinen Einfluss drauf nehmen und ich kann auch nicht sehen, was wissen die jetzt. Mhm. Das ist ja auch eine ganz, es ist erstmal eine sehr technisch vielleicht knifflige sage ich mal so, Problematik, damit muss man sich erstmal auseinandersetzen. Mhm. Und dann gibt es auch eine Haltung in Deutschland, die sehr verbreitet ist, wo die Menschen sagen, ja, ich habe ja nichts zu verbergen. So, hier, schützt uns vor dem bösen Terrormann. Mhm. Ja, tut alles, damit der ja nicht mir und meinem Hab und Gut irgendwie Schaden zufügt. Ja, da ist mir dann recht, guckt bloß nach, überall und lasst auch nichts aus. Und das ist eine Mentalität, die, sag ich mal so, in einer breiten Masse durchaus noch da ist, wo sich aber mehr und mehr Widerstand gegen regt. Weil das, was jetzt wirklich auf uns zukommt, ich sag's mal ganz krass, das ist der Überwachungsstaat. Das ist nichts anderes.
Was die Vorratsdatenspeicherung angeht, gab es ja gestern oder vorgestern erst eine ganz interessante Entwicklung. Ich weiß nicht, ob ihr die Nachricht schon gelesen habt mit den Dokumenten, die da geleakt sind, wo es um die Data-Mining-Geschichte geht. Habt ihr das schon mitbekommen?
Das weiß ich jetzt nicht ganz genau.
Okay, ich hol vielleicht mal kurz ein bisschen aus, um das für die Zuhörer nochmal ein bisschen verständlich zu machen, worum es hier geht. Mhm. Für die gerade erst reingeschaltet haben, wir haben jetzt 18 Uhr, die erste Stunde vom Nordfunk hier auf Radio Rheinwelle ist rum. Eine Stunde Nordfunk liegt noch vor uns mit dem Chaos Computer Club Mainz, vertreten durch Martin und
Tanjev.
Und die Piratenpartei Hessen, vertreten durch
Thorsten.
Und wir haben gerade hier das Thema Vorratsdatenspeicherung angesprochen. Da hatten wir im Nordfunk, das war in unserer ersten Sendung, glaube ich, wo wir über die... Weißt du noch, wann das war ungefähr, Tanjev?
Müsst ihr auf unserer Website nachgucken. Ja. Nordfunk.cccmz.de.
Genau,
ich habe aber hier kein Internet im Sender.
Okay, auf nordfunk.cccmz.de findet ihr nämlich auch alle anderen Sendungen, die wir bisher gemacht haben, die ganzen alten Sendungen, 18 bisher an der Zahl, als MP3, als Download, kostenlos.
Und auch als OGVORBIS.
Wer dieses Format bevorzugt. Und eine unserer ersten Sendungen vor ungefähr einem Jahr ging es nämlich genau um die Vorratsdatenspeicherung. Also die Vorratsdatenspeicherung, wo vor europaweit von allen Bürgern in der EU sämtliche Kommunikationsverbindungsdaten, also wer telefoniert wann mit wem, wer besucht wann welche Internetseite, wer schickt wann eine E-Mail an wen, all diese Daten von allen Bürgern für 6 bis 24 Monate gespeichert werden sollen, um sie zur Verfügung zu haben, falls man sie irgendwann mal zufällig brauchen sollte, um ein schweres Verbrechen aufzuklären. Und bei der Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung gibt es dann häufig die Argumentation, naja, wenn ich nichts Illegales mache, dann speichern die meine Verbindungsdaten halt für ein paar Monate, aber das stört mich ja dann nicht. Es wird ja nur darauf zugegriffen, wenn wirklich ein Verdacht gegen mich vorliegt. Und ich erinnere mich noch genau, dass wir in der Sendung damals auch schon so angesprochen haben, naja, das wird sicher sich noch verschieben, da wird sicher noch was anderes mitgemacht werden. Wenn so eine Infrastruktur einfach mal da ist, dann weckt das auch Begehrlichkeiten, dann werden die überwachenden Institutionen sicher auch da weiterschauen, was sie damit noch anstellen können.
Genau, und zwar glaube ich heute, habe ich das glaube ich gelesen, oder war es schon gestern, dass man jetzt diskutiert, diese Vorratsdaten, gespeicherten Daten, also die man dann gesammelt hat, einfach mal so zu durchforsten nach auffälligen Mustern, nach Schlüsselworten und so weiter.
Genau.
Um sozusagen Verdächtige zu finden,
genau,
die vorher gar nicht verdächtig waren. Also und nicht so, wir gucken bei den Verdächtigen in die E-Mails, sondern wir scannen die einfach mal alle durch und finden auf diese Weise erstmal Verdächtige.
Genau, und man hat ja nicht erst angefangen, das zu diskutieren, sondern das ist schon sehr im Gange. Also die ETSI, European Telecommunication Standards Institute, arbeitete schon an einem Standard, technischem Standard einfach, der definiert, wie dann diese Abfragen im Einzelnen implementiert werden sollen und was da möglich sein soll. Und das ist nur, weil irgendjemand diesen eigentlich noch intern laufenden Diskussion, diese Standarddefinition, dieses Dokument da schon mal geleakt hat, schon mal weitergeleitet hat, ist das überhaupt erst richtig bekannt geworden jetzt öffentlich, dass diese Diskussion schon im Gang ist und sehr weit ist. Ich selbst kann mich dazu, mir das genauer anzugucken, diese Dokumente, habe es nur mal überflogen, aber da finden sich schon Formulierungen drin, wie in diesem Standard gemachten vorgeschlagenen Maßnahmen zur Durchsuchen dieser Daten sind wahrscheinlich in vielen der beteiligten Länder nicht legal. Also sie reden sich dann so raus nach dem Motto, ja, wir machen hier nur die Technik, ob das legal ist, sollen andere entscheiden.
Die Funktion kann man dann abschalten.
Genau. Ja, ja. Und das ist hier wirklich ein ganz krasser Paradigmenwechsel. Also klar, ja, man hat es im Endeffekt kommen sehen, aber es ist jetzt wirklich so, die ganze Zeit hieß es von Seiten der Politiker, die uns diese Vorratsdatenspeicherung oktroyieren wollen, hieß es die ganze Zeit, ja, auf die Daten wird ja nur bei Verdächtigen zugegriffen. Und jetzt hat man hier schwarz auf weiß den Beleg, dass es genau natürlich so kommen soll. Ja, wir haben jetzt hier die Daten von allen EU-Bürgern und wir durchsuchen die jetzt mal danach, wer zum Beispiel bei Google das Wort Bombe eingegeben hat. Mhm. Und dann fliegen natürlich, naja, kann man sich überlegen, wie effizient das ist.
Aber das erleben wir ja eigentlich immer wieder. Bei der Maut zum Beispiel hier in Deutschland war das ja ganz ähnlich. Am Anfang hieß es, ja, wir brauchen Mautbrücken, die scannen dann die Nummernschilder der LKW, damit wir feststellen können, wer seine Maut geprellt hat und wer nicht. Und wir werden das aber nur zur Mauterfassung nutzen und für nichts anderes. Und es hat gar nicht so sehr lange gedauert. Da wurde der Ruf laut, auch Autos zu scannen, um beispielsweise gestohlene Fahrzeuge zu finden oder um entflohene Verdächtige zu finden anhand des Nummernschilds. Wo man zwar jetzt darüber diskutieren kann, ob das sinnvoll ist, aber zumindest ist dann immer so ein anderes Bewusstsein hinterher oder irgendwie so eine andere Idee. Jetzt, wo wir die Technik schon haben, dann können wir die doch auch noch für was anderes einsetzen. Mhm. Das heißt, wenn mir heute einer sagt, ja, wir werden das nur da und dafür verwenden, naja, dem glaube ich das nicht so richtig. Ja. Nicht, wenn er Politiker ist. Entschuldige.
Also ich bin ja noch kein Politiker, ich möchte es mal wehren, ja, aber ich selbst wenn, würde ich mir da auch irgendwie, glaube ich, ziemlich komisch bei vorkommen, wenn mich mal irgendwann mal wer Politiker schimpft.
Ja. Ja, das war dann jetzt die neueste Neuigkeit.
Neueste Neuigkeit, dann schicken wir zum Verdauen ein bisschen Musik hinterher, würde ich vorschlagen.
Ja, genau.
Die erste Stunde gab es Pornophonik mit Gameboy und Gitarre. Jetzt machen wir mal wieder was rein Elektronisches und genauso heißt das Stück auch. Hier ist elektronische Musik.
Scheiße, das wird jetzt nicht gehört.
Hallo zurück, hier ist nach wie vor der Nordfunk auf Radio Rheinwedde, die Sendung des Chaos Computer Clubs Mainz, heute mit Thorsten von der Piratenpartei Hessen. Wir haben gerade schon über die Vorratsdatenspeicherung gesprochen, die pauschale und verdachtsunabhängige Speicherung von sämtlichen Telekommunikationsverbindungsdaten aller EU-Bürger, also ein riesiges, eine unglaubliche Menge an Daten, die da gespeichert werden und die eigentlich jeden betreffen. Wir haben gerade schon gehört von der Demo, wo letztes Wochenende 15.000 Leute in Berlin dagegen demonstriert haben. Für alle, die die Demo verpasst haben oder denen die vielleicht zu weit weg war, gibt es noch weitere Möglichkeiten. Ich habe gehört, ihr habt da noch was am Start, um hier weiter den Druck aufrechtzuerhalten und ja, gegen die Vorratsdatenspeicherung weiter zu demonstrieren.
Ja genau, sozusagen auf der Demonstration geboren, wenn man so sagen will. Wir werden jetzt ab nächste Woche Dienstag um 19 Uhr in Frankfurt auf der Konstablerwache, also nächste Woche Dienstag, 19 Uhr Konstablerwache, ab nächste Woche dann jeden Dienstag dort eine Mahnwache abhalten. Und zwar 2 Stunden lang mit Kerzen, mit Fackeln. Ja, wissen jetzt noch nicht ganz genau, ob wir ein kleines Feuerchen machen dürfen. Es wird ja auch kalt im Winter. Da müssen wir jetzt halt nochmal schauen mit dem Zuständigen von der Stadt Frankfurt. Und diese Mahnwache soll eigentlich sein, dass wir dort ab 20 Uhr eine Viertelstunde lang im Prinzip Big Brother anschweigen wollen. Also wirklich dann eine Viertelstunde uns dorthin stellen und schweigen. Es geht dann natürlich vorher vielleicht auch den ein oder anderen Redebeitrag, nachher vielleicht auch noch einen Redebeitrag. Wir werden halt versuchen, immer ein gemischtes Programm, vielleicht auch Kunstaktionen dort zu veranstalten. Wichtig, was man da machen kann, ganz unverbindlich, kommt vorbei, bringt eine Kerze mit, stellt euch mit dabei. Wenn ihr irgendeine ausgeflippte Idee habt, kommt, macht es. Nicht lange fragen, einfach do it. Und das Ding ist eigentlich, dass wir uns dorthin stellen möchten, vor allen Dingen friedlich und uns im Prinzip, ja, uns, sage ich mal so, demonstrieren wollen, dass uns diese Vorratsdatenspeicherung, dass wir es nicht tolerieren werden, dass unsere Daten, dass wir zu einer Nummer, auf eine Nummer reduziert werden, dass unsere Intimsphäre ausgespäht werden soll, dass wir letztendlich etwas verlieren, was uns zum Menschen macht. Das nennt man Intimität. Und da reinzuhorchen, das empfinden wir als krasse Menschenrechtsverletzung. Und jeder Mensch muss halt meines Erachtens nach an Orten oder etwas haben, dem er vertrauen kann, wo er sagen kann, hier bin ich. Und das wird einem durch diese Vorratsdatenspeicherung ein Stück weit genommen. Und ich empfinde es als nicht nur einen Rückschritt unserer Gesellschaft, sondern es ist ein Abdriften unserer Gesellschaft in etwas, was ich nicht haben möchte. Nämlich, wir werden Strukturen aufbauen. Ja, vielleicht hatten wir sie schon mal, ich weiß es nicht. Also es ist sehr zweifelhaft, was dort aufgebaut wird. Und vor allen Dingen die Frage ist, kann man es wieder abschalten, wenn es erstmal angeschaltet ist? Mhm.
Und vor allem ist die Frage, wenn diese Strukturen erstmal da sind, was passiert dann damit? Darauf hat man ja wenig Einblick und wenig Kontrolle, wer im Endeffekt diese Daten dann durchforstet und was mit diesen Daten dann macht.
Richtig. Also ist die Frage natürlich ganz klar, wie das auch noch keiner beantwortet hat, was passiert, wenn sich die Polizei oder das BKA meinetwegen mal so einen ganzen Satz Daten runterholt, gucken sie sich den einmal an und schmeißen ihn wieder weg. Da würde ich jetzt mal denken, ich glaube auch nicht an Weihnachtsmann unbedingt. Also da Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, aber da lässt einen niemand kontrollieren. Und es ist die Frage, wer kontrolliert die Kontrolleure? Ja, also das geht halt so nicht. Und vor allen Dingen diese Argumentation, der internationale Terrorismus etc. ppp, was machen denn bitte Schäuble und Konsorten, wenn ja jemand hergeht und mal einfach, was weiß ich, sich mit einer Steinschleuder und mit Briefen unterhält und was weiß ich, zu irgendeinem, was weiß ich, Raffinerie geht und mit seinem Stein irgendwie diese ganze Raffinerie brach liegt. Wir haben eine offene Infrastruktur, wir sind terrorgefährdet, das ist eine Gefahr, mit der wir genauso gut leben müssen, wie mit der Gefahr, über die Straße zu gehen und überfahren zu werden.
Ja, oder der Gefahr anderer gewöhnlicher Verbrechen oder der Gefahr von Naturkatastrophen oder was auch immer. Also ich muss auch sagen, eines der besten Argumente? Ich meine, es wird auch immer nach dieser ganzen Diskussion, wird es immer noch Leute geben, die sagen, ich habe nichts zu verbergen und ich finde das okay. Aber auch für die Leute habe ich ein Argument, das sie überzeugen sollte. Und das wurde ironischerweise vom BKA selbst geliefert, die nämlich in einer Studie gesagt haben, die Vorratsdatenspeicherung wird, oder verwechsel ich das jetzt, war es die Online-Durchsuchung? Ach,
verdammt. Online-Durchsuchung.
Ja. Was hier, gut, okay, ist jetzt ein verwandtes Thema. Rede ich mich mal geschickt heraus, wird 0,0006% die Aufklärungsquote steigern. Also das wäre vielleicht ein Fall im Jahr.
Aha.
Nicht mal den sicher. Also diese, das muss ich auch überlegen, wenn man jetzt wirklich mal ganz hardcore law and order mäßig rangeht und die ganzen berechtigten Bedenken über Privatsphäre, über Überwachung, über Kontrolle einfach mal über Bord wirft und rein mal die Kosten-Nutzen-Rechnung im Sinne der Strafverfolgung aufstellt, geht die auch nicht auf. Also das Geld, was da rausgeworfen wird, könnte man, wenn man wirklich die Sicherheit erhöhen will, auch sinnvoller in andere Maßnahmen investieren.
Ja, und die Frage ist halt immer, was ist denn jetzt mit diesem, sagen wir, mit dem dann gefährlichen Low-Tech-Terroristen? Was ist denn jetzt mit dem, der im Prinzip, sage ich mal so, nichts mit Internet, nichts mit Computern am Hut hat? Der müsste doch generalverdächtig sein. Die müssten doch eigentlich irgendwie sofort alle einen Chip implantiert bekommen, weil sie nicht irgendwie überwacht werden können.
Das ist eine schöne Idee. Das werden wir sicherlich auch mal kriegen.
Ja, ich glaube auch.
Ja, also es gibt in Fachmagazinen werden diese RFID-Funkchips im Moment immer noch sehr stark immer wieder beschrieben und was es da Neues gibt auf dem Markt.
Es gab in Amerika schon mal den Vorstoß, dass man noch illegalen Einwanderern solche Chips zur Identifizierung implantieren sollte, aber das war dann
selbst... Also wenn die illegal einwandern, dann hast du es ja schon in dem Moment nicht verhindern können.
Ja, aber wenn du sie erwischst, dann kriegst du diesen Chip rein und schiebst sie wieder ab, dass wenn sie zurückkommen, du gleich den abscannen kannst an der Grenze.
Ach so.
Aber das war ein Vorschlag, der selbst dort noch auf starken Widerstand stieß und sich nicht durchsetzen konnte. Aber die Frage ist, ob das halt immer so bleibt, wenn sich das weiter so...
Ich denke nicht. Es gab ja schon auch in Spanien eine Diskothek, glaube ich, wo die Leute beim Einlass einen Chip unter die Haut implantiert bekamen. Einen elektronischen Speicherchip, den man über Funk abfragen konnte. Und dann konnte man den aufladen wie eine Geldkarte und dann damit den ganzen Abend irgendwie seine Bierchen bezahlen oder was auch immer man da verzehrt hat. Und das Problem ist halt auch, man kriegt den nicht mehr raus, den Chip, weil die Ärzte haben dann eben auch gesagt, ja, wie raus, das geht nicht, der ist so klein, den sehen wir gar nicht im Ultraschall. Mhm. Und außerdem verschiebt er sich auch dauernd so ein bisschen anscheinend.
Ja. Bis er dann mal ins Herz wandert. Also ich denke, wie krank ist das denn? Also sorry, das ist jetzt der Weg, wo wir wirklich mit ganz vielen Gesetzesinitiativen und wo wir jetzt mit ganz vielen letztendlich Dingen konfrontiert werden, die meines Erachtens nach absurd sind, von Leuten gemacht werden, die sich dieser Technik nicht gewahr werden. Und ich meine, man muss ja jetzt auch mal gucken. Wir sitzen jetzt hier, ich sitze hier gerade mit zwei Leuten vom Chaos Computer Club, die durchaus eine diverse Affinität zum Computer haben und dort auch wahrscheinlich sich ganz gut auskennen. Ich selber bin auch Informatiker. Die Sache ist die Leute, die sich eigentlich wirklich mit der Materie auskennen, sind eigentlich auch diejenigen, die am meisten davor warnen, gerade weil sie sich damit auskennen. Und das Problem ist halt, dass sich die Politik, wo, sag ich mal so, unsere Justizministerin Zypris nicht mal weiß, was ein Browser ist, ja, wo sich die erdreisten, Gesetze zu erlassen, die das reglementieren, von dem sie nicht mal den blassesten Schimmer haben. Das finde ich zum Beispiel eine Kultur, die ich, also ich kann es nicht, das lässt sich wirklich in Worte nicht fassen. Also sie sind nicht nur inkompetent, sie haben eigentlich mit dieser Inkompetenz eigentlich auch irgendwie in meinen Augen das Recht verwirkt, darüber entscheiden und dort auch Gesetze erlassen zu können. Das ist also, wie gesagt, ich habe da ein großes Problem mit, dass sich Leute, die nichts an Ahnung haben, so erdreisten, solche Gesetze
zu erlassen. Ja, das Problem ist, man wird Justizministerin nicht durch Kompetenz, sondern durch eine Wahl oder durch demokratische Prozesse.
Richtig.
Ja, das, und man es ist halt auch nicht so einfach, die einfach sozusagen von ihrem Chefsessel wieder runter zu treiben. Da muss man jetzt erstmal wieder abwarten bis zur nächsten Wahl und so weiter. Das ist ja halt auch alles ein bisschen lahmarschig.
Ja, bis dahin haben sie halt eben, das ist ja die Gefahr, bis dahin haben sie einiges kaputt gemacht.
Was ich halt persönlich sehr erschreckend, also besonders erschreckend finde, zum Beispiel an diesem Diskothekenbeispiel, ist, es gibt tatsächlich Menschen, die machen das und zwar freiwillig. Die haben überhaupt keine Bedenken, sich so einen Chip selber unter die Haut pflanzen zu lassen. Und das heißt, dass auch bei den einfachen Menschen oder bei den normalen Bürgern das Bewusstsein überhaupt gar nicht vorhanden ist.
Ja, ich denke aber mal, dass es da halt nochmal ein großer, ich hoffe mal, dass es nochmal ein großer Unterschied ist, wer diesen Chip da in die Haut einem einpflanzt. Wenn man jetzt sagte, also ich glaube in diesem Fall mit der Diskothek hat das einfach sehr viel zu tun, dass die Leute hip sein wollen und dabei sein wollen und den neuesten Schrei mitmachen wollen, den neuesten Trend. Und das in diesem Sinne halt auch freiwillig machen und sagen, okay, das ist, manche finden das vielleicht komisch, aber ich finde es halt jetzt toll, dass ich jetzt diesen Hightech-Chip im Körper habe und damit in diese tolle Diskothek rein kann. Die Frage ist, ob genau diese gleichen Leute genauso reagieren würden, wenn das als Zwang von einer anderen Stelle her käme.
Das erleben wir zum Beispiel beim Reisepass. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Leute tatsächlich auf dem Amt reagieren, wenn die für ihren Reisepass ein digitales Gesichtsbild abgeben müssen oder demnächst auch Fingerabdrücke zum Beispiel, was man eigentlich mehr so aus dem Krimi kennt. Mhm. Und da geben die Fingerabdrücke nicht die Unverdächtigen ab, sondern mehr so die Verdächtigen und die Verbrecher. Und ich weiß nicht, wie die Leute sich dann fühlen, aber die meisten Leute sagen dann so, ja, ich kann ja das sowieso nicht ändern und das stimmt ja auch. Erstmal, wenn du da stehst, ohne Fingerabdruck gibt es keinen Pass. Ohne Pass kannst du nicht in die USA reisen. Also musst du es halt machen. Die meisten Leute haben auch gar keine Lust, sich dann aufzuregen oder so.
Ich muss, was ich jetzt ganz, ganz interessant finde, wo du gerade das Thema Reisepässe und Personalausweise ansprichst, ich finde es auch sehr spannend, wie diese Datenschutz- und Privatsphären-Diskussionen und die Konflikte, die es da gibt, auch von der jeweiligen Kultur geprägt sind. Also ein schönes Beispiel sind eben diese Personalausweise. In Amerika zum Beispiel gibt es ja nichts Vergleichbares, gibt es ja keine ID-Card, keinen Personalausweis. Mhm. Man kann sich halt Führerschein, der Reiseausweis oder dergleichen ausstellen lassen, wenn man es darf, aber sowas wie einen Personalausweis wie in Deutschland gibt es in Amerika nicht. Mhm. Und Amerika hat der Amerikaner hat eine sehr große Aversion dagegen und für den sind solche Ausweise wären für viele Amerikaner schon ein Schritt in den Überwachungsstaat. Die sagen, eine ID-Card, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen uns nicht nummerieren und hier Ausweispflicht haben. Während für uns in Deutschland der Personalausweis was ganz Normales ist, wo sich eigentlich kaum einer drüber aufregt.
Also ich bin damit aufgewachsen und mir hat nie einer gesagt, dass das jetzt schlecht sei. Von daher bin ich es halt einfach auch gewohnt.
Ja, und du hast auch selbst eigentlich jetzt, du hast nie einer gesagt. Und was hast du selbst gedacht? Hast du irgendwie selbst mal an einen Punkt gekommen, wo du das, oder du, Thorsten, wo du das in Frage gestellt hättest oder das gedacht hättest? Auf das Personalausweis, ob das vielleicht auch schon ein Schritt zu weit ist?
Ich weiß nicht. Ich würde diese Diskussion einfach gerne im Gesamtkontext sehen. Einfach, wenn ich jetzt sehe, ich habe da einen Personalausweis, ich habe dort eindeutig identifizierbare biometrische Merkmale, mit denen ich wirklich aus Milliarden von Menschen eindeutig identifiziert werden kann. Es geht mir dabei um das Gesamte. Es werden Daten aus Internetverbindungen, aus E-Mails, es werden Daten über mich zuhauf gespeichert, von denen ich keine Ahnung habe. Und nun weiß ich eben, wie gesagt, weil ich da auch technisch halt eben, sage ich mal so, beruflich mit zu tun habe, dass man diese ganzen Daten miteinander quer verknüpfen kann. Und jetzt ist es geht eigentlich wirklich darum, dass aus dieser Gesamtheit der Daten etwas herausgemacht werden kann, dass du immer überall, sage ich mal so, identifizierst, präsent bist, dass im Prinzip die Frage ist, die Kontrolle, die dort versucht wird aufzubauen, die halte ich für frappierend. Und der Gesamtzusammenhang ist zu sehen. Das geht dann los mit dieser Gesundheitskarte. Das geht los, wie gesagt, da werden alle, deine ganze Krankengeschichte wird vorgehalten. Dann wird jetzt alle Daten werden gespeichert, mit wem du wann telefonierst, mit wem du wann irgendwelche E-Mails austauscht, welche Webseiten du guckst. Es lässt sich ein Portfolio über dich an Informationen zusammenstellen, das, wie gesagt, so viele Schubladen, dass du wirklich definitiv in Schubladen gesteckt werden kannst, aus dem sich dann die Polizei sofort bedienen kann. Und du sofort, was weiß ich, als subversives Element oder sowas dargestellt werden kannst. Und das ist etwas, was man sehen muss. Ich glaube jetzt diese Frage, sich da wirklich an diesem, der Reisepass mit diesen RFID-Chips, ist natürlich, die einen sagen, klar, das ist eine technische Erleichterung der Zollbeamten, bla bla bla, die haben es dann auf jeden Fall und es ist vor allen Dingen schwerer zu fälschen und so weiter. Das sind ja auch Argumente, die gibt es auch. Das ist ja auch wieder eine Frage so, da muss man ja auch mal sagen, so, man hat Staatsgrenzen, man hat auch EU-Grenzen, das ist die Frage, wie will man das verhindern? Und dann kann man in dem Zusammenhang ja auch tatsächlich mal die Terrorfrage stellen. Wie leicht soll man es Leuten machen, von denen man weiß, dass sie Terroristen sind, in die Länder einzudringen? Die gehen her, fälschen sich irgendeinen Ausweis, kommen ins Land. Das will man dann in dem Moment auch nicht. Aber wie gesagt, es geht nicht so sehr um diesen Ausweis, es geht so sehr um das Gesamtzusammenhang, wo ich etwas mit mir rumtrage, nämlich zum Beispiel einen Personalausweis, der mit technischen Möglichkeiten ausgelesen werden kann und ich brauche nicht mal wissen, wer da langläuft. Ich halte nur ein technisches Gerät irgendwo hin und ich weiß, wer mir die Straße langläuft. Und ich kann aus diesen ganzen Querverbindungen mit Informationen, die ich habe, ich weiß, was ich gestern das am Pizzaservice übers Internet bestellt habe, ich weiß, dass er jetzt seit 2 Wochen von seiner Frau geschieden ist. Das sind die Informationen, worum es geht. Es geht tatsächlich um den gläsernen Bürger. Und die Gefahren, die dort in dem Zusammenhang stehen, wo die Politik so leichtfertig mit einer Technik, die so anfällig, die so, sage ich so, auch zerbrechlich ist, ja, umgeht, das ist, wie gesagt, es ist eigentlich nicht tatsächlich verstehbar, wenn man sich da ein bisschen mit auskennt. Und ich finde es, unsäglich, wie zurzeit, wie es auch von den Medien meinetwegen zu sehr runtergeschwiegen wird, was dort passiert.
Aber die Bürger, also ich glaube, dass trotzdem viele Bürger dieses Bewusstsein noch nicht so haben, weil das ist ja auch nichts, was man selber spürt. Das sind ja Daten, die werden über mich erhoben. Irgendwer weiß das. Ich könnte ja noch nicht mal so genau benennen, wer jetzt genau was über mich weiß. Aber gut, mein Nachbar weiß wahrscheinlich nicht hat diesen ganzen Datenboost ja nicht verfügbar sozusagen.
Deswegen gibt es solche Vereinigungen, zum Beispiel wie dem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, die zum Beispiel dort gibt es einen 5-Minuten-Informieren-Seite. Dort kann man sich in 5 Minuten wirklich etwas anlesen, um auch nur eine Ahnung von dem zu bekommen, was auf uns zukommt. Wie gesagt, uns ist es wirklich, es sind vielen Leuten nicht klar. Die technischen Zusammenhänge sind komplex. Es ist, wie gesagt, ich sage jetzt mal so, Oma Kruse nicht so einfach zu verstehen, was das denn jetzt bedeutet mit dem Internet. Sie geht gar nicht ins Internet. Das, ach, lass mich in Ruhe so. Genau. Und das ist letztendlich, dort ist Arbeit zu leisten. Dort müssen wir gucken, dass wir die Leute aufwecken. Dort müssen wir was machen. Deswegen gibt es ja auch diese Mahnwache, ja. Frankfurt erwacht. Das sind alles kleine Tropfen auf den heißen Stein, um zu gucken, dass wir dann irgendwie versuchen, das ins Bewusstsein der Öffentlichkeit hereinzudrücken, was für eine Welle da auf uns zurollt.
Mhm. Ja, das versuchen wir als Computerclub Mainz ja auch.
Genau, deswegen machen wir zum Beispiel diese schöne Radiosendung hier.
Ganz genau, deswegen gibt es auch den Nordfunk. Und trotzdem erlebe ich auch Menschen, die, selbst wenn man denen das erklärt, was da so alles dahinter steckt, die dann trotzdem der Meinung sind, naja, irgendwie, es tut mir ja nicht weh. Ich habe ja keinen direkten Nachteil. Ich habe neulich mit einem gesprochen, der Verwandte in Rumänien hat. Und der hat eine Zeit in Rumänien noch miterlebt, wo halt wirklich politische Witze nur hinter vorgehaltener Hand gemacht wurden, wo man sich überlegt hat, wem man was erzählt und wem lieber nicht. Wo das normal war, dass ein Polizist einfach irgendwelche Leute auf der Straße einfach mal gecasht hat, mit zur Wache genommen hat, ohne Angabe von Gründen festgehalten hat. Und das war halt relativ normal so. Oder dass man sich gegenseitig verpfiffen hat. Das ist natürlich auch so eine Gesellschaft, in der will man wirklich nicht leben. Das ist bestimmt eine Horrorvision. Aber in so einer Gesellschaft leben wir ja bis jetzt noch nicht. Also ich habe es halt zumindest noch nicht erlebt, dass ich einen persönlichen, wirklich bewusst gewordenen Nachteil hätte, dadurch, dass so viele Daten über mich gespeichert werden. Ich finde, das ist eigentlich manchen Bürgern zumindest immer noch sehr schwer zu vermitteln.
Sehe ich vielleicht auch ähnlich. Ich meine, im Großen und Ganzen sieht und hört und fühlt und schmeckt man. Also die Sinne sind nicht dafür da, das wahrzunehmen. Aber im Prinzip, es ist ja die Frage, unsere Gesellschaft ist jetzt vielleicht noch etwas, sage ich mal so, was tatsächlich auch noch auf demokratischen Prinzipien beruht. Mhm. Was tatsächlich vielleicht ja jetzt auch wirklich noch ehrenwerte Ziele und hehre Ziele tatsächlich vielleicht noch in der einen oder anderen Richtung verfolgt. Unsere Gesellschaft, ich rede von unserer Gesellschaft, nicht von der Politik. Das Frage ist, wir setzen uns jetzt sozusagen einen Tisch dahin mit einem Knopf drauf, mit einem roten, schönen Knopf, ne, und sagst so, bitte nicht draufdrücken. Wenn du da drauf drückst, dann ist das Dings. Und letztendlich ist es immer, es juckt einen, auf diesen roten Knopf zu drücken. Und das, was ich sagen will, ist, dieses Missbrauchspotenzial durch diese ganzen erlassenen Gesetze, durch die technischen Möglichkeiten, durch diese technischen Dinge, die jetzt geschaffen werden, dieses Missbrauchspotenzial ist so exorbitant, sobald meinetwegen jemand mit der falschen Idee an die Macht kommt, warum auch immer, dann hat er gleich alles zur Verfügung, der hat alles da, um diese Gesellschaft komplett, total zu kontrollieren. Und da meine ich, dagegen muss man letztendlich aufstehen und muss man sagen, so, unsere Gesellschaft braucht etwas anderes, sie braucht eine andere Idee. Das heißt eben im Prinzip, dass wir sagen, wir brauchen etwas wie Kultur.
Das heißt, du siehst die Gefahr eigentlich mehr in der Zukunft, oder? Du sagst jetzt nicht, wir sind jetzt schon, wir leben zwar in Gefahr sozusagen, dadurch, oder das ist gefährlich, diese ganze Überwacherei, die ist vor allem auch nutzlos und teuer, aber sie ist auch gefährlich. Und aber wir haben aktuell eigentlich kein echtes fühlbares Problem, aber wir laufen halt Gefahr, dass jemand dann doch den roten Knopf drückt, in der Zukunft sozusagen. Vielleicht noch nicht mal in allzu ferner Zukunft.
Es sind Überlegungen dabei, die gehen in mehrere Richtungen. Zum einen, diese Gesetze, die jetzt erlassen worden sind, wie gesagt, schaffen ein Konglomerat von Möglichkeiten, dass es eben, wie gesagt, kippen kann. Mhm. Und zum anderen werden ja jetzt schon aktuell Daten erhoben, es werden Mautdaten meinetwegen gesammelt, es werden Daten weitergegeben, was zum Beispiel ein Problem auch ist die Weitergabe von Internetinformationen an die Rechteverwertungsindustrie, um dann zum Beispiel herzugehen, wir können jetzt diese bösen Piraten, diese Datenpiraten, ja, wie sie das immer so schön nennen, ja, die können wir jetzt damit identifizieren und gleich ad hoc beschlagnahmen. Dann gehen die also her und beschlagnahmen tatsächlich Computer und dann müssen die natürlich beweisen, sozusagen, wo die diese Daten geklaut haben. Und das ist meines Erachtens nach ein Zusammenspiel zwischen Politik, ja, auf der einen Seite und der Wirtschaft, um Menschen zu kriminalisieren, meinetwegen wie unser eins, das ist ja schon Alltag. Das ist nichts etwas, was in der Zukunft stattfindet, das findet im Hier und Jetzt statt. Mhm. Und das sind zum Beispiel Sachen, wo wir jetzt auch schon sagen können, das ist nicht nur weit weg, wir sind schon da, wo wir nie hinwollen.
Ja, also Stichwort Alltag, ein Aspekt, den ich, wo ich ein bisschen schade finde, dass er in dieser ganzen Diskussion nicht jetzt hier bei uns, aber hier im größeren Rahmen der ganzen Diskussion mit Überwachung eigentlich viel zu selten vorkommt. Es geht halt meistens um diese großen Schlagworte, Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung, biometrische Ausweise etc. pp. Und was das alles werden könnte oder wo die Gefahren sind. Aber es gibt eine sehr große, Personen große Gruppe in Deutschland, die seit einiger Zeit schon ganz massiv von den absurdesten Überwachungsmaßnahmen ganz alltäglich betroffen ist, und das sind die Hartz-IV-Empfänger.
Zum Beispiel.
Das ist ja, also
definitiv.
Ich kenne auch Leute aus meinem Bekanntenkreis, wo ich das selbst so mitbekommen habe, wo nicht wirklich null Privatsphäre da ist. Ja, dass die Offenlegung der Kontodaten vor den Behörden, richtig, dass man nicht mehr in Urlaub fahren darf ohne Erlaubnis der Behörden, dass, ich meine, ganz absurde Ausmaße, dass es wirklich nicht mehr darum geht, im Endeffekt die Hilfe, die Zuschüsse vom Staat, die man als Arbeitsloser oder Hilfsbedürftiger empfängt, zu kontrollieren, sondern dass es eigentlich darum geht, den Besitzstand der Person zu kontrollieren, dass man, wenn man eine größere Wohnung hat, in eine kleinere Wohnung umziehen muss. Und wenn es keine kleinere Wohnung gibt, dann werden teilweise Räume abgeschlossen, die man nicht nutzen darf. Also sowas Absurdes muss man sich mal vorstellen. Ja. Und das hier wirklich bis ins Kleinste, ins Privatleben. Also wenn es jetzt Wohngemeinschaften gibt, wo dann die Leute hinterherstempeln, ob es eine Bedarfsgemeinschaft ist oder nicht, wo man wirklich bis ins Kleinste ausgeforscht wird, damit man auch ja keinen Cent zu viel an Hilfe erhält. Das ist eine ganz massive Personengruppe, die schon ganz konkret und psychisch und physisch unter diese Überwachung zu leiden hat. Das ist schon längst da.
Richtig. Es geht dann aber auch darum, meinetwegen einfach mit dem Geist zu leben. Es ist jemand da, der mich jetzt kontrolliert. Meinetwegen, es muss ja auch gar nicht sein. Der eine mag das nicht als Überwachung empfinden, aber dieser eine kann ja nicht für alle sprechen. Ich für meinen Fall will nicht, dass das so ist. Und das ist einfach, nein, ich will es nicht. Und das muss man respektieren. Ich will nicht, dass ich meinetwegen, wenn ich mein Handy anhab, dass ich im Hintergrund weiß, jetzt weiß der Papa-Staat, wo ich gewesen bin. Meines Erachtens, nach meinem Gefühl, ich will es nicht, das muss reichen. So habe ich es als kleines Kind beigebracht bekommen, ist, lern kräftig Nein zu sagen.
Das ist ein interessantes Argument, was du da ansprichst, weil man ist ja immer in dieser absurden, eigentlich völlig absurden Situation, dass man sich dafür rechtfertigen muss, dass man nicht überwacht werden will. Eigentlich müssen diejenigen, die überwachen, eigentlich die rechtfertigen. Und das ist auch so ein Aspekt, der ganze Versuch, dagegen etwas zu unternehmen, egal was für im Rahmen das jetzt passiert, ob das jetzt mit der Arbeit passiert, was wir hier im Chaos Computer Club machen oder was ihr als Piratenpartei jetzt macht oder wer auch immer dann noch dran beteiligt ist, ist ja eine sehr, leider eigentlich sehr defensive Haltung. Es gibt immer die Vorstöße und dann kommt immer von unserer Seite, sage ich mal, das nein oder das wollen wir nicht. Siehst du auch irgendwelche Möglichkeiten jetzt gerade durch eure neu gegründete Partei jetzt vielleicht auch offensiver vorzugehen und nicht immer nur auf das zu reagieren, was an neuen Maßnahmen uns aufoktroyiert werden soll, sondern...
Natürlich, klar. Also wir werden jetzt zum Beispiel die Zensur, die jetzt zum Beispiel von Arcor stattgefunden hat im Internet, indem sie aus ihren, jetzt wird es technisch, Domain-Name-Servern im Prinzip diverse, ich sag's jetzt auch mal, wie es ist, Porno-Anbieter rausgenommen haben, da haben wir gesagt, das ist Zensur.
Ja, aber es waren ja nicht nur Porno-Anbieter, sie haben, eben. Sie haben ja als Kollateralschaden in tausende von anderen Seiten mitgesperrt.
Richtig. Und dadurch haben wir, sind wir also hergegangen und haben gesagt, so, wir zeigen euch einen Weg, wie ihr unsere Infrastruktur nutzen könnt und trotzdem an diese Sachen rankommen könnt. Ja, das ist zum Beispiel eine Art von Zensur, die wir jetzt versuchen zu umgehen.
Aber damit reagiert ihr auch nur wieder auf das, was Arcor gemacht hat.
Richtig. Verstehst
du, worauf ich hinaus will?
Ja.
Das ist der Punkt. Die Frage ist, kann man nicht, ich hatte immer nur zu reagieren, gibt es auch eine Möglichkeit, da offensiv, sage ich mal, ja, keine Ahnung.
Ja, natürlich, wir versuchen, wir haben natürlich die Demo unterstützt jetzt. Das ist Öffentlichkeitsarbeit. Öffentlichkeit, wir wollen aufklären. Wir haben eine Internetseite, auf der wir auch Problematiken versuchen, detailreich zu erklären. Ich verweise dann immer wieder gerne auch auf dem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, der ist unabhängig, politisch unabhängig. Also hat auch denn die Piratenpartei nichts mit zu tun. Da kann man sich wirklich von Fachleuten meinetwegen informieren, worum es geht. Wir haben natürlich auch Kompetenz in den Bereichen. Wenn man die sich annimmt, dann können wir da auch meinetwegen beraten. Wir können dort aufklären. Das ist das, was wir zurzeit tun können. Wir sind, das andere ist zum Beispiel gewählt zu werden. Wir wollen jetzt in den Hessischen Landtag und meinetwegen einfach wirklich nur mal, ich stelle mir vor, die Piratenpartei würde jetzt 3% bekommen oder 4 oder 5 sogar. Dieses Gesicht von dem Herrn Koch, dieses Abmahnen, dieses, was sie nicht verstehen können, das ist ihnen, das verstehen sie nicht, wie so etwas sein konnte. Wie es jetzt sein kann, dass so eine Partei, die habe ich ja gar nicht wahrgenommen, so eine kleine Mickey-Maus-Partei, kommt damit mal hoch. So etwas zum Beispiel, das können wir tun. Das ist unsere, deswegen sind wir hier. Wir können Leute mobilisieren, wir können auch sagen, hier so, wir sind eine Gruppe von Leuten, wir haben unsere Fehler, wir sind auch noch keine Berufspolitiker, wir sind im Prinzip da noch ganz jungfräulich und wir haben ganz viel Idealismus und wir wollen es eigentlich irgendwie da auf jeden Fall versuchen, definitiv anders zu machen. Und diese Überlegung, diese großen Parteien, sage ich mal so, diese vielen kleinen Parteien würden ja nichts bringen, das halte ich für falsch. Ich glaube eher, dass diese Vielfalt unserer politischen Gesellschaft mittlerweile sehr, sehr gut tun würde. Auch wenn sich meinetwegen hin und wieder mal neue Gesichter und neue Ideen zeigen, wo man einfach sagen kann, denen gebe ich eine Chance. Meinetwegen, wenn Sie jetzt, liebe Zuhörer, falls Sie noch nie gewählt haben, wählen Sie das nächste Mal die Piratenpartei Hessen. Ab dafür.
Nordfunk hier, die Sendung des Chaos Computer Clubs Mainz. Heute zum 19. Mal die nächste Sendung. Wir haben jetzt endlich einen festen zweistündigen Sendetermin. Das ist großartig. Und die nächste Sendung ist dann am 24. Oktober, wieder ein Mittwoch, wieder von 17 bis 19 Uhr. Ein Thema haben wir bisher noch keins für die nächste Sendung. Wenn ihr Vorschläge habt oder wenn ihr Musikwünsche habt, Kritik, Fragen, was auch immer, könnt ihr euch auf verschiedene Weise bei uns melden. Entweder ihr schreibt uns eine E-Mail an radio@cccmz.de oder ihr besucht unsere Webseite fnordfunk.cccmz.de und hinterlasst da einen Kommentar. Ja, das nächste Thema der nächsten Sendung, wie gesagt, noch offen. Das Thema der heutigen Sendung.
Klarmachen zum Ändern.
Ja, nicht entern, sondern ändern. Die Piratenpartei, wir haben Thorsten hier von den Piraten im Studio.
Hallo.
Vielleicht um nochmal so einen Bogen zurück zum Anfang zu schlagen. Wir haben ja schon gehört, dass diese schwedische Website Pirate Bay und das Umfeld von den Betreibern und den damit assoziierten Personen so einer mit der Kristallationspunkte eigentlich war, der zur Gründung der Piratenpartei zunächst in Schweden und dann auch inzwischen 22 anderen Ländern führte, ne?
Richtig.
Und von dieser Seite, The Pirate Bay, gab es die letzten Tage auch ganz spannende Neuigkeiten. Für diejenigen, die Seite nicht kennen, das ist ein sogenannter Torrent-Tracker. Da musst du dir erstmal was drunter vorstellen können. Also es geht um Datei-Tauschbörsen. Es geht darum, dass Benutzer übers Internet Dateien, Musik, Filme oder irgendwelche Dateien austauschen können. Und dafür gibt es halt keinen zentralen Server, wo man sich die Dateien dann herunterliegt, sondern es ist sowieso ein großes Netzwerk. Jeder, der sich in das Netzwerk einklingt, kann mit allen anderen Dateien tauschen. Man braucht halt nur irgendwo einen Punkt, um erstmal zu wissen, wo man die Dateien, die man sucht, in diesem Netzwerk überhaupt findet. Und dafür gibt es dann halt eben Seiten wie thepiratebay.org, sogenannte Torrent-Tracker. Da holt man sich sozusagen, sucht man nach der Datei, die einen interessiert. Bekommt damit ja gewissermaßen eine ID, ein Torrent-Info, die man dann benutzen kann, um diese Dateien im Netzwerk zu suchen und herunterzuladen. Und da diese Tauschbörsen für die verschiedensten Inhalte genutzt werden, viele davon auch an der Grauzone der Legalität oder gegen das Urheberrecht verstoßend, Film- und Musikindustrie ein sehr großes Interesse, gegen solche Seiten vorzugehen. Auch wenn diese Seiten selbst überhaupt nichts Illegales machen. Sie bieten selbst keine illegalen Daten zum Download an. Sie bieten nur diesen Service an, dass man gewissermaßen die Daten finden kann. Und die Musikindustrie und Filmindustrie greift dann selbst teilweise zu sehr bedenklichen Mitteln, um diese Seiten irgendwie aus dem Verkehr zu ziehen. es gibt da eine Firma namens Media Defender, das ist eine amerikanische Firma, die beschäftigt sich nur damit, im Auftrag der Content-Industrie, also der Musik- und Filmindustrie primär, solche Tauschbörsen, wo Internetbenutzer legal oder illegal Dateien austauschen, solche Tauschbörsen zu blockieren und quasi zu vergiften, also indem sie zum Beispiel gefälschte Dateien dort einspeisen, wo man jetzt denkt, ich lade mir jetzt einen tollen Film runter und wenn man die Datei dann nach mehreren Tagen endlich komplett heruntergeladen hat, ist es nur Müll oder Rauschen oder dergleichen. Und mit ähnlichen Methoden versuchen sie halt, dieses freien Austausch von Informationen, von Dateien zu unterbinden. Media Defender, eine Firma, die das wie gesagt machte, geriet jetzt letzten Tage ins Licht der Öffentlichkeit, nachdem Unbekannte es irgendwie geschafft hatten, 700 Megabyte an internen E-Mails dieser Firma zu veröffentlichen, die irgendwie in die Finger gekommen sind. Also eigentlich die komplette interne Kommunikation dieser Firma der letzten Monate wurde da offengelegt und das wird sicher noch dauern, bis das alles ausgewertet ist, aber erste Blicke da rein haben schon interessante Sachen offenbart. Zum Beispiel, dass diese Firma Media Defender, die im Auftrag der Musik- und Filmindustrie diese Tauschbörsen eindämmen soll, dabei selbst zum Teil zu illegalen Mitteln griff und mit eigentlich, ja, muss man sagen, Hacking-Methoden, oder Cracking, um es genauer zu sagen, um diesen Unterschied mal hier festzuhalten, mit destruktiven und illegalen Methoden, zum Beispiel The Pirate Bay angegriffen hat und versucht hat, die Webseite zum Erliegen zu bringen. Und nachdem das jetzt bekannt wurde, hat ThePirateBay.org einige der Auftraggeber von Media Defender verklagt. Also das heißt, die Piraten, diejenigen, die für das für das Austauschen von Informationen standen und dafür von der Content-Industrie als quasi Kriminelle verfolgt und auch mit rechtlichen Mitteln schon belangt wurden, haben jetzt den Spieß umgedreht und haben aufgezeigt, dass die Gegenseite genauso rabiat oder eigentlich noch viel schlimmer vorgeht und sich da selbst sozusagen ihre eigenen Kopfgeldjäger herangezüchtet, die halt auch außerhalb der Legalität versuchen, gegen diese Leute vorzugehen. Also man kann nur sagen, es bleibt spannend. 18.50 Uhr. Unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Ihr habt den Nordfunk gehört, beziehungsweise hört ihn noch für 10 Minuten. Die Sendung des Chaos Computer Club Mainz. Wer die Sendung verpasst hat oder es zu spät eingeschaltet hat und gerne unsere Diskussion hier mit Thorsten von der Piratenpartei Hessen gerne nochmal von Anfang an hören wollte, kann die Sendung als MP3 im Internet finden auf nordfunk.cccmz.de.
Und da gibt es dann auch die Ankündigung auf die nächsten Sendungen. Den nächsten Nordfunk gibt es am 24.10. Das ist wieder ein Mittwoch, wieder von 17 bis 19 Uhr. Wie jeden vierten Mittwoch im Monat, unser neuer regelmäßiger Termin, den wir jetzt schön bekannt machen wollen.
Jo.
Bei uns ist der Thorsten von der Piratenpartei Hessen.
Und hallo. Apropos Ankündigung, du wolltest noch deine Ankündigung zur nächsten Dienstag loswerden.
Genau. Genau, ja. Also wir haben jetzt etwas auf die Beine gestellt. Das nennt sich Frankfurter Wacht oder Frankfurt erwacht. Betonung kann man da frei wählen. Das ist eine Mahnwache gegen den Überwachungsstaat, gegen Massendatenspeicherung, gegen die Erhebung von biometrischen Daten und gegen Online-Durchsuchung. Und wir wollen uns dort 2 Stunden lang dem Thema Überwachungsstaat widmen, uns dorthin stellen. Vielleicht auch gegenseitig einfach auch nur feiern, weil wir freie Menschen sind. Und vielleicht, wir wollen eine Aktion, die steht halt schon fest, um 20 Uhr eine Viertelstunde lang Big Brother anschweigen. Dazu bitte ich halt, kommt nach Frankfurt auf die Konstablerwache. Dienstagabend, 19 Uhr geht's los. Dort könnt ihr übrigens auch, falls ihr Interesse habt, uns zu unterstützen, eure Unterstützerunterschriften abgeben. Die würden wir dann natürlich da auch in Empfang nehmen.
Ja, und wenn ihr schon in Frankfurt seid, kann ich gleich noch einen kleinen Veranstaltungstipp danach geben. Ich habe es am Anfang der Sendung schon mal gesagt. Im Museum für Kommunikation findet eine Ausstellungseröffnung statt für die Ausstellung Die Roboter kommen. Die Ausstellungseröffnung beginnt um 19 Uhr, aber naja, wahrscheinlich wird es da viele weniger interessante Reden geben. Das ist wahrscheinlich sinnvoller in der Zeit, was statt Reden zu schwingen, Big Brother anzuschweigen und sich an der Mahnwache zu beteiligen. Aber um 21.30 Uhr etwa werden Pornophonik aus Darmstadt spielen. Großartige Band. Wir hatten zu Beginn der Sendung schon ein paar Lieder von ihnen gespielt und werden jetzt zum Schluss gleich nochmal eins spielen. Und ja,
kann ich mich eigentlich beipflichten. Ich war auf der CD-Release-Party. Das war ein Happening. Das war richtig klasse. Also live doppelt, dreimal, viermal so gut.
Ja, genau. Und natürlich, wer die Musik gefällt, sie ist im Internet frei verfügbar. Legal, kann sie downloadet, verteilt, gehört, was auch immer werden. Die Links zu Pornophonik und auch zu Panic, wo wir hier gerade die schöne elektronische Musik gespielt haben, findet ihr wie immer in der Playlist zu unserer Sendung, die wir auch nachher auf der Homepage noch bekannt geben werden. Ja, und ich glaube,
wir sind damit durch. Im Anschluss hört ihr die hellenische Jugend hier aus Wiesbaden, eine Sendung auf Griechisch.
Ui.
Ja, und wir verabschieden uns damit, wünschen euch noch viel Spaß mit dem nächsten Lied und hören uns in einem Monat wieder.
Jo, das nächste Lied ist, wie gesagt, mal von Pornophonik und heißt Lemmings in Love.
I think it's hard to leave my loved one. I think here I'm afraid to die. You swore to me, you promised that everything will be alright. You'll be forever with me and walk the final journey. You'll kiss me just like honey. We rest in peace for all eternity.